ARD. Talk mit Tees.
Ich habe immer den ganz, ganz, ganz schweren Weg gewählt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss spüren, dass ich hart arbeite, mich fast kaputt arbeiten, sonst spüre ich mich nicht oder ich habe nichts geleistet. Leid plus Zeit ist gleich Humor, sagt man ja so schön. Und für mich ist Lachen auch wirklich und Humor eine Überlebensstrategie. Dann hat die Deutschlehrerin mir zum Beispiel, das hatte mich damals sehr verletzt, gesagt, ja, du verdienst wirklich eine Eins im Mündlichen. Du verdienst sie, aber die kann ich dir nicht geben, weil da mache ich mich unglaubwürdig im deutschen Lehrerkollegium, wenn ich einer Türkin eine Eins gebe. Da habe ich meinen Mann angerufen, ich habe gesagt, du wirst mir nie wieder was von diesem Film sagen. Ich will davon nichts mehr wissen. Das war's. Es war schlimm.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich liebe es, mit besonderen Menschen zu sprechen. Und mein Gast in dieser Folge ist wirklich in vielerlei Hinsicht besonders. Besonders herzlich, besonders klug, besonders liebenswert. Sie ist nicht nur eine tolle Comedian, Moderatorin, nein, sie ist auch eine fantastische Schauspielerin. Und das habe ich vor ein paar Jahren in dem Film Rabir Kunas gegen George Bush gemerkt. Dem Film von Andreas Dresen, der ja eine echte Geschichte erzählt. Es geht ja um Murat Kunas, der rechtswidrig inhaftiert wurde und festsaß im Gefangenenlager Guantanamo, dort auch gefoltert wurde. Und seine Mutter, eine Bremer Hausfrau, Rabir Kunas, hat den Kampf aufgenommen und alles unternommen, um ihn freizubekommen. Zusammen mit einem Menschenrechtsanwalt ist sie bis vor den obersten Gerichtshof der USA gezogen. Das Ganze am Ende ja erfolgreich, wie auch dieser Film erzählt. Und diese Rabir, die wurde gespielt von Meltem, die ich bis dahin noch nicht kannte. Und ich war total geflasht, wie sie diese Rolle gespielt hat und wo denn diese Schauspielerin plötzlich herkommt. Seitdem wollte ich mit ihr sprechen und das hat jetzt geklappt in München. Der Raum, in dem wir saßen, da war, glaube ich, die Klimaanlage ausgefallen. Ich kam rein und es waren einfach 47 Grad. Wir haben auch beide festgestellt, dass wir auch nicht so die Hitzetypen sind, sondern auch lieber in Island Urlaub machen, wie Meltem kurz davor erst gemacht hatte. Außerdem hieß es, möglicherweise geht ein Probe-Evakuierungsalarm los während eures Gesprächs, aber fangt erst mal an. Wenn es aber soweit ist, dann sehen wir uns alle unten im Hof. Zum Glück passierte nichts. Wir saßen also gemütlich zusammen und haben uns wunderbar unterhalten. Natürlich haben wir auch über Rabir Kunas gegen George Bush gesprochen. Der Castingprozess war allerdings der absolute Horror für sie, hat sie wunderschön erzählt. Und sie war vor kurzem erst in den Vatikan eingeladen mit anderen Comedy-Größen, wie Jimmy Fallon zum Beispiel. Auch das ein skurriles Highlight ihres Lebens. Ein ganz großes Vergnügen, diese Begegnung mit Meltem. Freut mich, dass ihr dabei seid.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten
und
Tag.
Meltem Kaptan ist da.
Hast du meinen Namen schön ausgesprochen?
Wirklich?
Sag mal.
Kann man den anders aussprechen?
Ja, man kann ihn auch falsch aussprechen.
Aber wie? Soll ich dir was sagen?
Ja.
Immer wenn ich habe mal so ein bisschen auch Artikel von dir gesucht und so weiter. Und ich habe permanent
Kaplan gelesen. Ja. Schlimm, ne? Und das ist der Hassprediger aus Köln. Es hat schon mal eine Oma eine Show von mir boykottiert. Ich habe in Köln gespielt, mein Solo, und dann stand die da und sagte, das ist eine Frechheit. Hier hier von der Verwandten mit dem Hassprediger will ich nichts zu tun haben. Ist dann aus meiner Show raus. Und dann hat ihr jemand zum Glück an der Tür gesagt, nein, das ist Kaptan, die hat nichts mit dem Hassprediger. Und dann ist sie wieder zurück und hat sich hingesetzt. Also ja, deshalb sage ich auch mal, bitte Leute, nee, nicht Kaplan, sondern Kaptan.
Aber ist es nicht lustig? Und danach war mir das immer sofort klar, aber automatisch habe ich immer Kaplan eingegeben.
Hä? Ja, und die Namen gibt es ja auch. Es gibt ja Kaplane auch, ne, klar.
Kaplane gibt es auch.
Ja, so. Richtig.
Wir sind in München hier zusammengekommen, wo ihr ja auch gedreht habt. Mhm. Ne? Es ist wahnsinnig warm in diesem Raum.
Guck mal, kuschelig. Sag doch kuschelig einfach. Kommen schöne Gefühle auf.
Also cool, das ist eine südländische Temperatur hier.
Ja,
wir
sag
reden
das
von
nicht.
Ich 37
bin ja,
Grad.
Aber ich bin Wintertyp eigentlich. Ne? Ich komme ja mit Hitze gar nicht. Du auch nicht?
Nein,
kommst du,
ich mag Hitze
ich
überhaupt
suche ja
nicht.
Menschen, mit denen ich reisen kann.
Ja, lass uns in den Urlaub fahren.
Ja, bitte.
Wo fahren wir hin als
Island
nächstes?
Island natürlich.
Finde ich gut. Ein bisschen teuer allerdings.
Ist das so? Ja, dann lass uns doch irgendwie sowas, vielleicht irgendwie Fjorde.
Ja, finde ich super. Norwegen.
Was? Norwegen?
Ja,
norwegische Fjorde, bin ich dabei.
Kreuzfahrt?
Bist du so ein Kreuzfahrttyp? Habe ich ja noch nie gemacht. Ich auch nicht. Was sollen wir denn? Außerdem, dann ist da ständig Buffet, da werde ich noch dicker, das möchte ich nicht. Nein, lass uns.
Ich wollte dich auch fast ein bisschen provozieren.
Ja,
das
hast du auch. Nein, möchte ich
du
nicht.
Du hast es dir aber nicht anmerken lassen.
Doch, ich glaube, eine Kreuzfahrt, mal das zu machen, finde ich, glaube ich, spannend, das mal zu erfahren. Aber ich glaube, ich bin eher der Individualreiser.
Mhm. Ja, kann ich auch verstehen. Ich war ein einziges Mal.
Und?
In den Fjorden. In Norwegen.
Aber das ist bestimmt ganz beeindruckend, mega, wenn du dann da mit dem Schiff durchfährst.
Ja. Wir dürfen es nur nicht sagen.
Ja.
Kreuzfahrt geht ja nicht mehr.
Ja, ich weiß.
So wie vieles ja heutzutage nicht mehr geht.
Ja, nicht mehr geht.
Und das ist ja schon fast bei dem Film. Mhm. Aber kurz vorher noch Island. Also du kennst dich aus in Island. Hast du eine Hütte da?
Eine eigene Hütte nicht. Aber da ist ja wirklich alles so toll. Und das ist wirklich ein Land, was mich so berührt hat. In der Seele. Diese Landschaft und diese Purheit. Und irgendwie machen das so weite Landschaften, machen was mit mir. Also die holen mich so zurück zu meiner Essenz. Ich liebe das. Ich brauche das. Ich bin nicht jemand, der so am Strand brutzeln kann. Also sowas kann ich nicht. Ich habe ja auch gar keine Geduld für.
Ich auch nicht.
Guck mal, du und ich in Island. Wir hacken Holz, machen unser Feuerchen.
Ja.
Und dann um uns herum Schnee. Ach, ich finde das hat doch eine Romantik.
Und im Schnee in diese Geysire da?
Ja.
Oder wie nennen die sich noch diese Löcher Geysire. Mit dem heißen Wasser?
Genau, Geysire. Aber mich haben da die Gletscher. Und die sind ja fast weg. Und das sind doch ein paar, die wir da haben. Und das ist, ich finde, die muss man schützen. Die sind so wunderschön.
Ja, machen wir dann.
Machen wir dann.
Island, als nächstes. Und da warst du auch dieses Jahr?
Ich war einmal beim Europäischen Filmpreis, habe ich meine Mama mitgebracht, da waren wir da. Und dann war ich nochmal mit meinem Mann ganz lange dort und sind dann so fast wirklich mehrere Wochen dann da überall rumgefahren.
Ja. Du bist ja aufgewachsen in Gütersloh?
Gütersloh.
Richtig, Gütersloh ist es.
Und in Harsewinkel aufgewachsen.
In Harsewinkel, ein wunderschöner Name.
Ja.
Ja. Und dann hast du ja alle möglichen Dinge mal gemacht und bist dann aber auch mal nach Istanbul gegangen, um dort zu studieren.
Du glaubst es nicht, ich komme jetzt sogar aus Istanbul. Ich war vorgestern noch dort, ja.
Und ich wundere mich gerade nur, weil du so von der Weite geschwärmt hast und wie gut dir diese Weite tut.
Nee, das ist alles andere als weit.
Und da habe ich sofort an Istanbul gedacht, wie es dir wohl da ergangen ist in Istanbul.
Ja, Istanbul ist tatsächlich eine Stadt, ich habe da so eine Hassliebe. Das klingt irgendwie jetzt, aber es ist wirklich, sie erdrückt mich teilweise und erschlägt mich, weil da so viele Menschen sind. Und teilweise ist es auch so ein Moloch, weil es so dunkle Ecken halt gibt. Und auf der anderen Seite ist es eine faszinierende Stadt.
Weil?
Und du hast den Bosporus. Dann fährst du von der europäischen auf die asiatische Seite. Dann hast du, da ist eine Schönheit auch und da ist so eine Melancholie, die finde ich auch toll. Also ja, die hat so ganz viel unterschiedliches.
Okay. Moment mal, gibt es eine türkische Melancholie?
Ja.
Aus den östlichen Ländern wie Polen, Russland, daher kennen wir natürlich traditionell diese Melancholie, die ich auch schon in FreundInnen tatsächlich auch erlebt habe.
Ja? Ich habe diese Melancholie, die trage ich in mir, obwohl ich ja hier geboren und aufgewachsen bin.
Aber du bist doch ein lustiger Mensch.
Ja, und trotzdem habe ich so eine schöne Melancholie in mir. Ich mag das auch, das ist so eine schöne Melancholie. Melancholie bedeutet ja, dass du, wenn du wunderschöne Dinge erlebst, in dem Moment dir auch bewusst machst, dass es aber vergänglich ist, dass du es nicht halten kannst. Mhm. Das ist Melancholie.
Okay.
Und das ist eigentlich, es ist was Poetisches, was Schönes. Es zeigt einfach nur, dass alles eigentlich, was wir gerade erleben, in diesem Moment zwar existiert, aber wir können es nicht für immer halten.
Nein, es zeigt einfach nur, dass du nicht im Moment leben kannst.
Ach, Blödsinn.
Das ist alles.
Kannst du das alles für dich immer
da? Natürlich. Du kannst nicht im Moment leben. Du denkst gleich schon wieder an die Zukunft und was da wieder nicht mehr möglich sein wird.
Was du für ein Gefühl hast in diesem Gespräch und ob du das ganz lange mit dir trägst. Das schauen wir mal.
Ich werde mal gucken, was du für ein Gefühl hast in diesem Gespräch, wenn ich gar nichts mehr antworte. Oh, herrlich. Ja, es gibt einen Film mit dir, wieder einen neuen, die alten weißen Männer, beziehungsweise alter weißer Mann.
Richtig,
so heißt dieses.
Aber es sind mehrere draußen unterwegs, deshalb passte das auch.
Das ist ein furchtbarer Begriff.
Schlimm, ne?
Ich hasse den Begriff. Ja. Nicht nur, weil ich streng genommen ja auch ein...
Bist du nicht, hör auf.
Na, ich weiß gerade nicht, ob ich alter weißer Mann bin oder mittelalter weißer Mann oder was man überhaupt mit alter weißer Mann genau heutzutage bezeichnet.
Ja, und die Sache ist genau, was bezeichnet,
ne?
Was bedeutet dieser Begriff eigentlich? Im Negativen natürlich jemand, der aus so alten Denkstrukturen nicht rauskommt, aus alten Clustern nicht rauskommt, und der ist sehr negativ konnotiert, sehr negativ besetzt.
Ja, manchmal reicht es aber auch schon bei mir, alleine wenn es um Privilegien geht, die man auch nur als weißer Mensch hat. Auch dann ist man schon alter weißer Mann für viele.
Ja, es gibt ganz viele verschiedene Zugänge eigentlich zu diesem Begriff. Ja. Und alter weißer Mann Heißt ja auch nicht unbedingt, dass es ein Mann sein muss. Manchmal ist das im Gewand einer Frau versteckt. Ja. Manchmal vielleicht auch ein bisschen in dir oder in mir. Wer weiß. Also der alte weiße Mann, der verkleidet und tarnt sich gerne mal und ist überall.
Wann hast du dich denn zuletzt als alter weißer Mann natürlich, gefühlt?
Ja, klar sind es auch mal Sachen, wenn ich merke, so Dinge verändern sich um mich herum und ich will aber noch an dem Alten festhalten und kann nicht so. Das ist manchmal so bei technologischen Sachen, wo ich denke, so Mann, zum Beispiel, ich liebe es so zu zeichnen. Ne? Ich liebe zu zeichnen. Okay. Mittlerweile, aber die ganzen Leute zeichnen ja jetzt nur noch auf ihren Tablets mit so, wo ich denke, Mann, ich will aber nicht, ich will immer noch Pinsel spüren und Farbe spüren. Ich brauche dieses Haptische. Ich will nicht, dass das alles nur virtuell ist.
Nein, du liest ja auch noch Bücher, richtige
ja,
Bücher.
Ja, ich liebe sowas, genau. Aber da sind ja auch einige, die dann sagen, wie, du liest noch ein Buch, wie, du hast noch ein Buch.
Oh ja, aber komm, aber die komm, sind, ja, aber die sind ja, komisch.
Aber die, ja, die, ja eben, die sind komisch. Die sind schuld.
Nein, das geht nicht.
Ja, das
Nein.
sagst du, eben. Das ist der kleine alte weiße Mann in dir, der ja. jetzt an seinem Buch festhalten möchte.
Ja, aber da geht es ja auch um Ästhetik. Klar, es geht um Vergangenes. David ja. Hockney malt auf dem iPad.
Ja, und ein alter weißer Mann kann ja auch sagen, naja, ich benutze diese Begriffe oder mach das, weil für mich ist das nicht diskriminierend, weil ich das so nie gelernt habe. Das muss man ja dann auch. Ne? Das ist immer die Sache der Perspektive.
Ja.
Aber natürlich die Zeiten, das merkst du ja auch, die Zeiten ändern sich und wir versuchen natürlich eine inklusivere Sprachkultur ja. zu erreichen, was ja eigentlich ein tolles Bestreben ist.
Ich finde es
so.
Genial sogar.
Ne? Ganz klar. Und all diese Sachen, ob wir gendern oder ob wir einfach versuchen, inklusiver zu sein, ist wichtig, aber natürlich dürfen wir auf diesem Weg, in diesem Wandel nicht verkrampfen. Ich glaube, genau darüber handelt dieser Film.
Natürlich.
Dass wir aufhören sollten zu verkrampfen, eine andere Fehlerkultur vielleicht auch zulassen, fünfe gerade sein lassen und sehen, okay, ja. da ist jemand aber bestrebt und das eigentlich als positiv zu werten. Und
ja.
immer, und das ist, glaube ich, das Wichtige, wenn wir Angst haben, irgendwann jemanden zu verletzen oder was Falsches zu sagen und dann gar nicht mehr in die Begegnung gehen, oder nicht in die Berührung. Das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann.
Noch schlechter. Ja.
Ja.
Ich hasse es ja, wenn jemand den Begriff alter weißer Mann, der durchaus in dieser Bedeutung, auf die wir uns alle einigen können, gerechtfertigt ist. Aber ich hasse es, wenn jemand den benutzt, weil er so negativ ist und weil er eigentlich das Gegenteil ist von aufeinander zugehen, in den Dialog miteinander treten. Es ist genau das Gegenteil. Mhm. Man schafft so eine Bubble.
Richtig.
Und deswegen eigentlich dürfen diejenigen, die für diese Modernisierung eintreten, zu Recht, das ist gut, eigentlich dürfen sie diesen Begriff nicht verwenden. Mhm. Aber wenn sie den nicht verwenden, ja.
ja,
wie können Sie es denn formulieren?
Ja klar, vielleicht muss man es am Anfang, weißt du, es ist ja mit der Comedy auch zum Beispiel, die Comedy, die Klischees bricht, benennt sie erst. Vielleicht müssen wir Dinge erstmal benennen, sie sichtbar und bewusst ansprechen, sie verstehen, was sie bedeuten, um sie dann zu brechen. Ich glaube, das ist in dieser Entwicklung ganz normal, dass das passiert.
Ja, und irgendwas wird sich durchsetzen.
Mhm.
Die Frage ist nur, und da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob sich das Gendern durchsetzen wird. Denn wir machen das jetzt schon eine ganze Weile.
Ja.
Ich bin auch
ja.
gerne dabei. Also mit meinen Eltern zum Beispiel gendere ich nicht. Allgemein mit dir, mit Freunden gendere ich, weil ich es aufregend finde.
Mhm.
Ich finde es aufregend, dass sich Sprache verändert und dass wir auch bewusst mal Sprache verändern.
Dass Sprache mit der Zeit geht,
ja. Aber was man da für Feindschaften mitschafft.
Mhm.
Menschen, die den Sender nicht mehr hören, die den Sender
Wahnsinn, ne?
ja, wechseln. Das
ja.
erlebe ich Sonntag
ja, ja,
für Sonntag.
Ja, ja, das ist spaltet. Und das
total.
Ist ja dann, geht es ja nach hinten los, weil das soll ja gerade nicht spalten. Das
genau.
ist ja genau, es soll ja genau das andere, es soll inkludieren.
Ja.
Und dann ist es tatsächlich, aber ich glaube, das hat sehr oft gar nicht mal damit zu tun, dass das Gendern per se ne, irgendwie schlecht oder schwierig ist, sondern dass wir vielleicht von der Gesellschaft zu schnell erwarten. Dass sie zu schnell das umsetzen. Weil natürlich, ja. es sind Change-Prozesse, wie man so schön sagt. Ne?
Change-Prozesse.
Change
das klingt so wie aus irgendeinem Unternehmen. So weißt du,
hello,
so.
Hello, natürlich. Nein, aber es ist halt eine Veränderung. Da hast du immer verschiedene Typen. Entweder jemand, der erstmal sagt, ich will mich nicht verändern, ich will keine Veränderung. Der andere, der dann sagt, okay, ich versuch's, aber total am Struggeln ist. Und der andere, der sagt, ich bin sofort dabei. So, das ist ja, ja so eine Sache. Das ist ganz klar, dass du da auch Menschen hast, die dann sagen, ich boykottiere die Veränderung. Weil es immer erstmal Aufgabe bedeutet von etwas, was du kennst und was dir Sicherheit gibt. Ganz klar. Deshalb ist es auch dieses Behutsame und Langsame ist ja so wichtig. Und ich glaube, das haben wir verpasst. Ich glaube, das war so ein bisschen ne, so sehr, sehr
ja.
streng.
Aber man kann es ja auch nicht steuern.
Ich weiß, aber ich weiß ja selber bei mir, als ich dann Sachen moderiert habe oder Ladies Night oder beim WDR und es dann hieß, ja, wir müssen jetzt auch in der Comedy gendern. Das ist auch eine Umstellung erstmal. Habe ich mich ja selber ertappt, dass ich auch das nicht immer eins zu eins umgesetzt habe und Fehler gemacht habe. Da war ich auch am Anfang, wo ich gesagt habe, das darf doch nicht wahr sein, jetzt hast du schon wieder...
Aber wer hat gesagt, ihr müsst in der Comedy gendern? Das war so...
Doch, das war WDR.
Ehrlich gesagt, das ist ja irre.
Aber das war tatsächlich so. Ich habe Ladies Night ja auch moderiert, das ist eine Frauensendung. Und natürlich haben wir dann da bewusst auch gegendert, weil hinter standen und stehen, was das eigentlich ja auch auslösen soll. Ja, also und zwar eine Sprache, die natürlich auf die Gleichberechtigung zielt. Ja, so, natürlich ganz klar. Aber natürlich hat man Fehler gemacht am Anfang, weil man es nicht gewohnt war und war dann zu streng mit sich selber. Und dann irgendwann habe ich auch gesagt, so, weißt du was? Nein. Dein Gegenüber sieht doch, dass du das versuchst und es beschreibst und dann hast du es vielleicht einmal vergessen und einmal nicht, aber du machst es. Ne? Und irgendwann hast du es aber im Blut. So, ja.
Interessant aber, dass es die Anweisung gab. Also
ja.
Ich bin ja auch beim Öffentlich-Rechtlichen. Da darf es jeder so machen. Also beim SWR darf es jeder so machen, wie er möchte.
Es war so eine gemeinsame Entscheidung. Das ist natürlich, du hast mit einer Sendung, hast du irgendwo auch eine Verantwortung. Du hast natürlich auch eine Linie, die du fährst. Und dann setzt man sich zusammen natürlich und sagt, okay, wie wollen wir das handhaben? Das sind Entscheidungen, die dann getroffen werden. Mhm. Ne, so. Und dann war für uns diese Entscheidung klar, wir machen das. Ja.
Ich finde es persönlich ja gut, aber finde es echt interessant, dass man das festlegt. Dass nicht jeder das in der Hand hatte, ob er es macht oder nicht.
Ja, ich glaube, danach wurde es auch nochmal aufgelockert. Aber das war am Anfang, wo das halt so ganz laut wurde. Da war das so, okay, wie entscheiden wir uns, was machen wir? Und danach habe ich aber das Gefühl gehabt, es ist dann wurde wieder so ein bisschen lockerer genommen. Und dann hat man es mal und mal nicht oder so, aber ja, das stimmt. Es ist schon spannend, ne, was damit so passiert ist.
Das Gute ist beim Gendern und die Hauptfigur, das ist ja Heinz Hellmich hier, ein alter weißer Mann. Der ist in so einer Firma und merkt auch vielleicht, dass er so langsam ein bisschen zum alten Eisen gehört und es kommen neue Einflüsse von außen und Berater und so. Und er will ja alles richtig machen und er ist eigentlich ganz liebenswert und tritt natürlich in lauter Fettnäpfchen dabei. Mhm. Aber eigentlich kann man es ihm nicht übel nehmen. Er versucht, alles richtig zu machen. Und das ist ja eigentlich ganz schön. Und ich finde das Schöne am Gendern, was er ganz gut macht, er braucht immer diese halbe Sekunde nochmal, um dann diesen Glottenstopp dann immer so richtig einzusetzen hinten. Aber das Schöne am Gendern ist eigentlich, dass es für uns eine wahnsinnig tolle Übung in Flexibilität ist. Mhm. Etwas, was die meisten nicht wirklich hinbekommen. Und wir sollen ja flexibel sein und wir sollen ja andere Dinge mal anders machen. Wie gut bist du da drin, Dinge mal anders zu machen?
Ich bin totaler Wechseltyp. Also es gibt ja so verschiedene menschliche Typen. Es gibt auch die Farben gelb, blau. Ne, diese, vielleicht hast du schon mal davon irgendwie...
Nee, gelb,
weil ich auch meine Figuren, wenn ich sie so entwickle, da gucke ich immer so, was ist das für ein Farbtyp, was ist das für ein Typ? Und ich bin total der Wechseltyp. Ich liebe den Wechsel. Ich brauche den auch und mir gibt das ganz viel. Ich kann das nicht, wenn Dinge immer gleich bleiben. Dann suche ich selber Herausforderungen.
Okay, jetzt der ultimative Test. Wenn du zum Supermarkt gehst, gehst du immer den gleichen Weg?
Nein.
Du bist gut.
Ich kaufe auch nie immer die gleichen Sachen. Oder ich mache selbst, wenn ich Marmorkuchen mache, sage ich, heute kann ich doch mal orientalisch machen. Was passiert denn, wenn ich da Kurkuma reinmache? Dann knall ich da plötzlich Kurkuma rein. Also ja, ich challenge mich selber.
Ja, aber das ist gut. Und jetzt kommt aber die ultimative Challenge.
Okay.
Hast du jemals in Zeiten deiner Partnerschaft, deiner Ehe, die Bettseite gewechselt?
Habe ich auch, ständig.
Wirklich?
Ja.
Im gleichen Wohnzimmer. Das schaffen Menschen
doch,
sonst toll. Nicht.
Das ist ganz spannend. Jetzt letztens noch, dann schlafe ich auf der quasi Seite meines Mannes, dann schlafe ich da und dann legt er sich auf die andere Seite, dann lege ich mich wieder auf die. Also wir haben noch nicht mal so eine festgelegte Seite. Ist das nicht lustig?
Das ist ganz interessant.
So, weil es gibt ja auch, man soll ja immer drauf gucken, wo liegt eigentlich dein Partner? Liegt der an der Tür? Weil dann ist es der Beschützer. Wenn du aber an der Tür liegst... Als Frau, umgekehrte Verhältnisse, dann ist der Mann wahrscheinlich eher und die Frau ist eher die Dominante. Also es ist ganz interessant, gibt es ganz viele psychologische Studien darüber, wie wer sich wohin liegt. Und wir ändern immer wieder, ist doch gut.
Ey, ihr wechselt euch mit eurer Dominanz immer ab.
Genau.
Komm, zieh du heute mal die Lederstiefel an.
Ja, heute beschützt du mich vor dem Raubtier an der Tür.
Ich hätte ja gedacht, an der Tür schlafen ist eher... Da bin ich schneller weg. Das
Nein.
ist der Beschützer.
Ja, gut, guck mal, das ist auch wieder die Perspektive.
Da bin ich schneller weg. Du hast es ja angesprochen, dass wir natürlich bei allem politisch Korrekten, dass wir es einfach nicht übertreiben sollen. Wir müssen uns auch ein bisschen auf allen Seiten, auch in der jüngeren Generation, ein bisschen
lockerer machen von der alten Generation. Auch mal ein bisschen Kritik akzeptieren, auch mal ein bisschen aushalten. Die Jüngeren auch mal nicht ganz so schwarz-weiß, denn es ist ja das, was man nie machen sollte. Es ist ja wirklich alles schwarz und weiß.
Ja, und Christian, ich glaube, aufhören, sich nur um sich selber zu drehen oder zu denken, irgendwie nur meine Sicht der Dinge ist die einzige, die gilt, sondern auch eine Meinungsvielfalt zulassen, existieren lassen. Deine Meinung kann anders sein und sie existiert trotzdem, aber ich will vielleicht verstehen, was ist der Hintergrund, warum hast du das, was hast du für einen Erfahrungsrucksack, warum hast du diese Meinung, die du hast? Und wenn wir eigentlich aufhören, zu erfragen, warum das so ist und kein echtes, tatsächliches Interesse mehr zeigen. Und ich meine, das nervt mich so sehr. Ich gehe durch die Welt, Leute unterhalten sich mit dir und gucken dir noch nicht mal in die Augen. Der guckt sonst wohin auf den Tisch, aber der unterhält sich angeblich mit dir, aber schaut dir noch nicht mal in die Augen. Ja. Und wir verlieren uns doch dadurch total.
Ja, aber du weißt doch, warum. Weil jeder möchte nur noch über sich selbst sprechen.
Ja, das ist es ja. Eine Mi nur um mich herum. Und das ist, glaube ich, wir sind schon in so einer sehr egoistischen Phase im Leben,
mich frustrieren Partys, weil ich gehe auf eine Party, unterhalte mich mit Menschen und die stellen keine einzige Frage.
Ist das nicht jetzt?
Ja, und das erleben viele.
Ja.
Und das hat es früher nicht gegeben.
Wahnsinn,
es stellt keiner mehr Fragen.
Ja, und das ist jetzt mittlerweile,
das ist so traurig.
Ich habe jetzt in der letzten Zeit Menschen, die ich kennengelernt habe, dann habe ich mich mit denen getroffen, auch mit dem, kann ja vielleicht eine schöne Freundschaft entstehen und dann irgendwann wirklich festgestellt, von allen Gesprächen, die wir haben, es kommt keine Gegenfrage. Was ist das? Und das ist keine, das ist Einbahnstraße, kann nicht ein Miteinander sein. Und dann ist es auch so, dass ich sage, okay, da ist überhaupt kein Interesse dieses Menschen an meiner tatsächlichen Person. Also, nein, das führt nirgendwo hin.
Nein. Ja? Nun wird ja wirklich viel übertrieben. So, wie alt sind deine Kinder?
Ich habe keine. Echt? Ich habe einen Hund.
Warum habe ich gedacht, dass du Kinder hast?
Ich habe einen Vierbeiner. Das ist ja auch ein Kind.
Wieso habe ich gedacht, dass du Kinder hast? Das ist ja auch komisch.
Weil ich eine ganz mütterliche, warme Seite habe. Ach, keine Ahnung.
Na gut, für deinen Hund funktioniert das jetzt nicht. Aber
warum?
Es ist ja mittlerweile schon, was du angesprochen hast, es ist ja mittlerweile schon so extrem, dass man für alles Mögliche angegangen wird. Und es gibt auch in dem Film Alter weißer Mann natürlich wunderbare Beispiele, als die Mutter das Wort Schwarzarbeit benutzt. Ja, sofort kommt von der Tochter.
Hier, kann man nicht mehr benutzen, Mama.
Das K.O. Mama, ey, und Mutter ist aber schlau und sagt, ey, es kommt, weil früher im Verborgenen gearbeitet wurde. Daher kommt das mit Schwarzarbeit. Ja, dann haben wir doch noch ein anderes Beispiel. Sie sagt, ach, das ist aber wirklich dämlich. Hey Mama, kannst du nicht verwenden. Dämlich kommt natürlich von Dame und herrlich von Herr. Ist ja wieder typisch. Mutter ist aber schlauer. Und es kommt nämlich, das dämlich kommt von dem Wort irgendwie Dame. Ich habe es mich aufgeschrieben, vom Wort dämeln. Das heißt, sich kindisch benehmen oder auch verwirrt sein. Das Wort dämeln gibt es heute noch, glaube ich, im Bayerischen auch als Substantiv.
Ja, aber was ist denn da passiert? Sie reden drüber halt. Genau das ist es halt. Ja.
Und aber dann, es hat nichts mit Dame zu tun, aber sofort fängt man alles ein.
Ja, richtig. Und das und zack geht man auf Angriff so. Und ich glaube, das ist halt genau das. Also wenn man halt nicht auf Angriff gehen würde, sondern sagen würde, hey, weißt du was? Ich verstehe das nicht. Für mich kommt das so rüber, als ob das Wort wirklich von Dame abstammt und jemand anders sagt, aber nee, guck mal, aus meiner Generation ist das so und so. Und das ist ja genau das, es klafft so gerade so stark auseinander. Das siehst du ja auch zum Beispiel in dem Film mit dem Opa und dem Enkel. Der Opa möchte Anschluss, der möchte wieder anschließen an der Enkelin, aber die Enkelin nimmt alles, was der Opa sagt, auf die Goldwaage. Und das ist es, aber das Gefühl dann, dass eigentlich wieder aufeinander zukommen wollen, bleibt da vollkommen auf der Strecke.
Ja.
Und ich glaube, das ist das. Es gibt ja auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, und das finde ich, wird in diesem Film auch deutlich, wenn alle an einem Tisch sitzen tatsächlich, Kinder dieses Landes. So, es gibt nicht den mit dem Migrationshintergrund, es gibt nicht den Migranten, es gibt auch nicht den Deutschen, es gibt auch nicht die Frau oder der Teenager.
Es gibt nur die Kartoffel.
Ja, richtig. Genau. Aber auch da, aber es ist halt, das sind Individuen und alle haben unterschiedliche Dinge erlebt und gucken trotzdem anders auf die Dinge. Ja, du kannst mich zum Beispiel fragen, was ist denn deine Herkunft oder wo kommen deine Eltern her? Und ich beantworte dir das, ohne dass ich mich zum Beispiel da diffamiert fühle. Aber es kann natürlich auch sein, wenn ich jemand bin, der damit ganz viel schlimme Erfahrungen gemacht hat, dass ich diese Frage kaum noch ertrage. Und das ist halt, ist ja nicht besser oder schlechter oder richtig oder falsch, sondern hat halt damit zu tun, was du erfährst im Leben.
Alles andere ist dämlich. Also, wobei das Lustige ist, das Wort kommt ja von Damel oder Damlack, was die im Bayerischen benutzen. Beides männlich.
Aha.
So, nur mal dazu ein bisschen Munition für dich, weißt du, in Zukunft.
Okay.
Und das Wort herrlich kommt auch nicht von Herr,
sondern
es kommt von her. Und das bedeutet so viel wie grauhaarig.
Hey,
mit hehrem Haar oder so. Heißt eigentlich grauhaarig und wurde dann sozusagen, ich habe es nachgelesen natürlich, ein Synonym für ehrwürdig und erhaben.
Aha.
Und daher kommt das Wort herrlich. Es hat nichts mit Männern zu tun, es hat auch nichts mit Herren zu tun. Ja. Also okay. Das nur, weil das Beispiel in dem Film eben auftaucht. Herrlich, dämlich ist ja wieder typisch
Mama.
Aber du
hast auch was Ehrwürdiges weißt ohne du? Graue Haare.
Ich habe doch graue Haare.
Wo?
Hä? Guck mal hier.
Ach so, gut, bisschen.
Ja,
mein bisschen Gott, das Haare. Ist ja dieses kleine, das ist ja.
Ah, das ist aber voll schön, dass du das sagst. So, du bist ja eine Mitarbeiterin, die dort das Ganze auch so ein bisschen sehr gelassen auch betrachtet. Mhm. Du bist in dieser Firma mit dabei, wo Jan-Josef Liefers ja versucht, alles richtig zu machen und es nicht gelingt. Du bist dann auch bei diesem großen Abendessen mit dabei. Und was mir aufgefallen ist, im Büro fand ich wahnsinnig schön diesen einen Aufkleber, endlich wieder Montag.
Ja.
Den hast du gesehen.
Ja.
Vielleicht.
Ja.
Den Aufkleber habe ich noch nie gesehen. Den finde ich richtig gut.
Sollen wir den besorgen?
Endlich wieder Montag. Wie sehr magst du Montage?
Boah, Montage. Kommt drauf an. Wenn ich gerade an einem wunderschönen Ort aufwache, weil ich Urlaub habe, ist so Montag natürlich ganz toll. Aber ich bin ja tatsächlich, bei mir ist ja jeder Tag irgendwie anders. Und deshalb habe ich ja nicht. Ich glaube, dieses endlich wieder Montag ist für Menschen, die einen ganz strukturierten Arbeitsalltag haben und immer wieder an den gleichen Ort kommen. Bedeutet das was anderes, als wie ich, der montags teilweise jeden Montag an einem anderen Ort aufwacht oder dann überlegt, habe ich in diesem Bett gut geschlafen oder nicht? Scheiße, irgendwie nicht so gut, jetzt habe ich Rückenschmerzen. Hätte ich doch mein Kissen mitbringen sollen. Deshalb hat auch der Montag bei mir immer damit zu tun, in welchem Bett wache ich auf und wie gut habe ich geschlafen.
KünstlerInnen kennen eigentlich keine Montage.
Ach, sagst du.
Na, ich sag nur so, weil da ist es nicht so streng unterteilt, wie dieser Arbeitsalltag Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr oder sowas. Sind die, die unter diesem Montag leiden.
Nur so ein Montag hat ja irgendwie sowas wie so Neuanfang, sowas Frisches, weil du siehst ja die Woche.
Ja.
Und wenn die Woche blöd gelaufen ist, wenn Sachen passiert ist, hat vielleicht so ein Montag auch so etwas wie, hey, I give it a new try. Also es hat sowas, ja, es beginnt wieder was Neues. Es kann ja
schon.
Auch ein Aufatmen sein.
Kann sein. Ich glaube trotzdem, viele empfinden das nicht so.
Mhm.
Und die sehen jetzt, was du für ein Leben hast. Und die wollen dir jetzt alle nur zurufen, hey,
blöde Kuh.
Hey Meltem, check deine Privilegien.
Nein, das stimmt ja überhaupt. Nein, ich muss ja auch wirklich sagen, manchmal ist diese Strukturlosigkeit ja auch echt nicht easy. Tatsächlich, weil du immer wieder dich aufraffen musst, gucken musst, wie organisiert. Also, und mir fällt es gar nicht so leicht, immer den Tag perfekt zu strukturieren. Sehr oft hat das dann mit Frust zu tun, weil du weniger schaffst oder andere Sachen oder Dinge nicht umsetzen kannst, weil du diese Strukturen. Da ist manchmal, glaube ich, wenn dir von außen so eine Struktur gegeben wird oder du an einen Ort gehst zum Arbeiten, kommt man vielleicht besser auch ins Arbeiten rein. Ich muss mir dann echt oft in den Hintern treten und so. Also es hat alles irgendwo was Gutes
Total.
Und was Schlechtes. Also ist es kein besser oder schlechter.
Total. Ich wollte auch nur diesen einen Begriff reinwerfen.
Du wolltest mich foppen.
Ja, ich wollte den Begriff einfach reinwerfen, weil ich den auch so lustig fand im Film, wo die drei Jugendlichen untereinander sitzen und die dissen sich dann ja auch untereinander, wenn irgendeiner mal was halbwegs politisch Unkorrektes sagt. Und dann haut er ihm doch einfach nur diesen Satz an die Ohren, irgendwie, check deine Privilegien.
Echt?
Check deine Privilegien.
Ich
fand es einfach nur lustig. Ich habe den Satz noch nie gehört im echten Leben. Aber
okay.
Check deine Privilegien. Aber so ganz selbstverständlich, so rausgehauen aus der Hüfte.
Ja.
Ah. Meltem, ich kenne dich noch nicht so lange. Ich habe dich wirklich zum allerersten Mal in dem Kinofilm entdeckt und dachte mir, ich gucke zu wenig Fernsehen auch.
Ja. Ja.
Und ich dachte mir, wo kommt die denn her?
Jetzt bei Alter Weißer Mann.
Nein, entschuldige bitte.
Bei
Rabia Kunaz gegen George Bush. Zum ersten Mal.
Du hast geguckt, ich war da.
Wo?
Ja,
natürlich warst du da.
Ja.
Aber ich hab dich nicht gesehen.
Ja.
Und plötzlich warst du da in diesem Film. Und ich habe Andreas Dresen echt in den Ohren gelegt. Und gesagt, wer ist denn das? Wie ist die denn? Was ist die? Und so. Also, zunächst mal für diese Rolle. Du spielst ja die Mutter von dem Sohn, der in Guantanamo versehentlich inhaftiert wird. Mhm. Und du kämpfst jetzt und klagst am Ende auch noch gegen die amerikanische Regierung. Du hast den Silbernen Bären sogar dafür bekommen. Aber eine wirkliche, absolute Powerrolle. Du bist blond gewesen für diese Rolle.
Mhm.
Und zwar über Monate.
Ja, die haben wirklich meine Haare blondiert. Und sie mussten sie ja, weil ich pechschwarze Haare hatte.
Ja.
Und die haben die
und
dann so oft blondiert, dass ich sie teilweise echt in der Hand hatte. Ja, das war schon, war eine Wandlung.
Ja. Wie war das, mit blonden Haaren durch das Leben zu laufen.
Interessant, ne? Also ich habe gemerkt, ich werde anders angeguckt. Ich habe auch zwischendurch blöde Blondinenwitze bekommen. Und so nach dem Motto,
wirklich?
Jetzt musst du ja mit Blondinen, also auch Scherze und so ein bisschen. Guck mal, jetzt musst du ja mit Blondinenwitzen umgehen können. Und dann kamen dann irgendwelche. Nein, aber ich merke schon irgendwie, komischerweise, irgendwie hat diese Farbe blond dann bei einigen Männern irgendwie andere, löst irgendwas aus, was ich nicht verstehe. Will ich auch vielleicht nicht genau verstehen.
Also
aber
sie es sind macht über dich schon, hergefallen.
Nein, das habe ich jetzt so nicht. Aber es ist halt, es wirkt anders zumindest. Ja, es hat was anderes irgendwie. Und Farben haben ja natürlich auch eine Symbolik und eine Kraft. Und vielleicht ist sowas Dunkles, sagt man ja, die Leute, die so dunklere Haare haben, auch in der Werbung oder sowas, denen vertraut man wohl eher, die haben so, und Leute, die so ganz helle Haare haben, blonde Haare haben, die nimmt man eher so als luftig, leichter und so ein bisschen wechselhafter wahr. Ne, wer weiß, also Farbpsychologie ist schon spannend.
Und wo hast du es wirklich konkret gemerkt, dass jemand anders reagiert, weil du blond bist?
Also es gibt so eine bei uns um die Ecke, so, ich weiß nicht, ob das so...
Also du wohnst in Köln, ne?
In Köln,
Köln
genau.
Ist ja deine
um die
Heimat.
Ecke gibt es eine Pizzeria und da sind so sehr nette Pizza, also so Jungs, die dann da so arbeiten und so. Ich bin da halt immer wieder rein, habe meine Pizza. Und dann irgendwann kam ich da rein mit blonden Haaren. Und der eine hat fast seine Pizza verloren. Guckt mich an und sagt so, oh, Madonna. Und war so völlig begeistert und ich dachte so, was geht denn jetzt ab? Also anscheinend hat es irgendwas getriggert bei ihm und davor bin ich ihm ja null aufgefallen. So. Also anscheinend ist es für einige dann eine Signalfrage. Frag mich nicht, ich bleibe bei meinen dunklen Haaren. Ich bin happy damit.
Das war eine absolute Powerrolle.
Ja.
Wie kamst du zu dieser Rolle? Hast du davon gehört? Hast du dich beworben?
Nein, tatsächlich nicht, sondern Laila Stieler hat dieses wirklich wundervolle Drehbuch geschrieben. Und dann irgendwann kam diese Anfrage rein. Das Interessante war, dass ich kurz davor in mich gegangen bin und dachte so, du machst die Comedy und du spielst dein Solo und das ist auch gut so, aber du möchtest auch wieder so diese tiefen Rollen spielen und nicht nur lustig sein. Also es kam, und das hat sich schon so länger gemeldet, etwas hoch, wo ich einfach neben diesem Komödiantischen auch diese ernste Seite auch ausleben wollte. Und in der Woche, es war so, als hätte ich das Universum, wirklich so einen Wunsch rausgeschickt. Ich habe gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass ich wieder mehr Schauspiele und dann was Ernstes. Und genau 2-3 Tage später, als wurde ich erhört, kam diese Anfrage rein mit diesem Drehbuch. Und ich habe das erstmal gelesen und dachte so, ich habe natürlich erst auch gedacht, ja Gott, irgendwie Guantanamo und dann, da bist du, dieses dann das Islamistische und all das, natürlich diese ganz schweren Themen, wow, dachte ich, boah, das ist aber jetzt ein ganz harter Tobak. Dann habe ich dieses Drehbuch gelesen und es hat mich so gefesselt und mich so zutiefst berührt, dass für mich eigentlich klar war, komme was wolle, du versuchst da wirklich dein Bestes zu geben im Casting. Und dann da zu spielen. Und dass dieser Casting-Prozess 6 Monate gehen würde, lieben Gruß an Herrn Dresen, der eigentlich schon mir immer danach gesagt hat, ich wusste von der ersten Sekunde an, dass du es bist und nur du es spielen kannst und
ja,
sollst.
Super.
Und, ja, super, aber es ging 6 Monate lang und ich wurde immerhin zitiert. Und ich dachte, das darf doch nicht, und am letzten Casting-Tag habe ich ganz traurig mal, weil die haben immer auch Pokerface, auch Andreas Dresen. Ich habe nie gemerkt, ob es gut ist oder nicht, was ich mache. Ich bin da immer raus, völlig.
Gibt kein Feedback. Also nicht mal
bewusst
da.
Kein Feedback. So, und danach bin ich da raus. Am letzten Mal habe ich meinen Mann angerufen. Ich habe gesagt, du wirst mir nie wieder was von diesem Film sagen. Ich will davon nichts mehr wissen. Das war's. Es war schlimm. Ich will nie wieder so. Und ich war völlig außer mir. Und dann irgendwann wieder Wochen später hat dann Andreas Dresen angerufen. Und ich habe gesagt, und dann hat er so ganz groß ausgeholt, du meld ihn. Du hast ja jetzt vor 6 Monaten haben wir gestartet. Und ich habe gesagt, Andreas,
oh nein, das klingt
ich
schon
halte
gleich.
Es nicht aus, sag es mir einfach, bin ich es oder bin ich es nicht? Ich kann nicht mehr. Dann hat er gesagt, ja, du bist es. Und ich habe es wirklich nicht mehr für Möglichkeiten. Ich habe eigentlich damit schon abgeschlossen. So, und das war wie dieser letzte Casting-Termin, war einfach nur schlimm für mich. Und dass danach so eine Reise daraus geworden ist und das entstanden ist, ist halt einfach unglaublich.
Ja. Hast du jemals mitbekommen, wer sonst noch während der 6 Monate gecastet wurde? Oder wie viele
irgendwann
andere
kam eine Dame, es sollen wohl sehr viele gewesen sein. Und irgendwann kam auch eine zu mir und meinte, hey, ich war eine von denen und so weiter. Aber dann, als ich gesehen habe, dass du das machst, wusste ich irgendwie, ja, das passt und ich habe mich für dich gefreut. Aber für mich war das so, tatsächlich, als ich gehört habe, dass ich es bin, kam so mit dieser Freude gleichzeitig die Traurigkeit über diese ganzen Frauen, die mit mir diesen Marathon gegangen sind und jetzt eine Absage kriegen. Eine Zusage für mich bedeutet ja eine Absage für andere wundervolle Schauspielerinnen.
Das ist deine türkische Melancholie.
Ja, schau mal, ist so. Wirklich. Und da kann ich das nicht. Und das war wirklich so. Die taten mir wirklich leid. Und dann habe ich gedacht, man hat mir auch nicht gesagt, wer das alles war. Und ich wollte es dann auch nicht wissen, weil ich glaube, es wäre schwierig für mich gewesen.
Denn man wird immer auseinandergehalten. Ne? Es liegt immer eine halbe Stunde dazwischen, bevor die nächste Kandidatin kommt.
Ja.
Und sowas, man erfährt nie, wer die anderen sind.
Ja, aber vielleicht ist es auch ganz gut, ja.
Oder hast du dich schon mal auf die Lauer gelegt, hinter der Mülltonne oder hinter den Busch und guckt, wer kommt in einer halben Stunde
nach mir? Nein, aber einmal war ich bei einem Casting und da war jemand anders drinne und hat halt genau für diese Rolle gesprochen. Und ich fand das nur interessant, weil ich das so ein bisschen mitgekriegt habe und dachte, ach krass, guck mal, die hat diesen Satz so angelegt, du hast ihn ganz anders angelegt. Aber es war gar nicht ein besser oder schlechter, sondern aha, so kann man das ja auch machen. Aber ich mache es ganz anders. Interessant. Also das fand ich eher spannend, was eine Rolle, wie unterschiedlich man das anlegen kann und wie unterschiedlich man mit Text umgehen kann. Ist doch toll.
Und das Berührende an diesem Stoff ist ja, dass es eine echte Geschichte ist. Ja. Es gibt Rabbi Kurnaz.
Ich bin immer noch mit ihr in Kontakt.
Okay, ja. Es gibt den Sohn. Wie war die allererste Begegnung mit ihr?
Das war
wo wohnt die jetzt? In
Bremen immer noch.
Die wohnt immer noch in Bremen.
Die ganze Familie wohnt in Bremen.
Immer noch in Bremen, genau.
Ich habe sie, bevor es losging, hatte ich nur einen Tag mit ihr zusammen. Und da musste ich sofort ihren ganzen Körper scannen, gucken, wie ist ihre Figur, wie ist ihre Körperhaltung, all das, wie ist ihre Sprache. Also ich habe die wirklich so, ich bin so fast in sie reingekrochen, habe die fast aufgesaugt. Und dann hat sie mich mitgenommen und ist dann auch mit dem Auto, so diese wahnsinnigen Szenen, wo ich wie so eine Bekloppte mit dem Auto, fährt die ja wirklich und reißt die Musik auf und dann hat sie mit mir eine Spritztour gemacht und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein, die fährt ja wirklich so mit 180 um die Kurve. Ich dachte kurz, ich sterbe, ich werde diesen Film nie drehen, weil ich jetzt diese Fahrt nicht überlebe mit dieser Frau. Aber und die war, was mir aufgefallen ist, die war so lustig, tatsächlich. Ich selber, weil ich ja auch weil ich ja natürlich auch als Comedian mit Humor zu tun habe, habe gedacht, ich will die gar nicht witzig anlegen, sondern ich will sie anlegen, so wie sie ist. Aber habe dann festgestellt, dieser Humor ist ihre Überlebensstrategie, die braucht das. Und das gehört zu ihr. Und dann war mir ganz klar, ja, die muss wirklich auch diese humoristische Seite bekommen. Und so muss die angelegt werden. Für mich war, das ist eine lebende Person, die ein unglaubliches Leid erlebt hat. Für mich war eigentlich, wenn du fragst, was war so das, was mich am meisten aufgerieben hat im Film, war es, ich wollte unbedingt, dass sie den Film annimmt.
Natürlich.
Weil wie schlimm ist das, wenn jemand, der sowas erlebt, auch noch das Gefühl hat, dass dieser Film sie nicht richtig darstellt oder auch wie eine Ohrfeige ist.
Ja.
Das war meine Angst. Und aber dann kam sie
du
zu
hättest
mir.
Es immer auf Andreas Dresen schieben können.
Nein,
also von da hättest
aber,
du.
Aber ich hätte es ganz traurig gefunden.
Okay, und dann
und
kam?
Das, weil ich wollte sie ehren. Ich wollte ihre Lebensleistung auch ehren. Ja? Und nicht, dass sie da einen Knick noch von wegbekommt. Und sie kam aber nach dem Film zu mir und meinte, ich hatte das Gefühl, ich spiele das selber, das bin ich. Gott. Und die Kinder kamen zu mir und sagten, das war die Stimme und das war unsere Mama. Wir haben unsere Mama gesehen. Und das ist heute noch etwas, was mich sehr berührt.
Damit warst du im Glück natürlich.
Ja.
Ne? Der Sohn, ich weiß gar nicht mehr, die ist jetzt schon wieder ein, zwei Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Wann kam der raus? Vor 2 Jahren oder vor anderthalb?
Ja, nee, jetzt sogar länger. Ich glaube 2,5 sogar.
Sogar schon. Wie hieß er noch?
Murat.
Murat hast du natürlich auch kennengelernt.
Ich habe ihn tatsächlich nicht kennengelernt, weil er sich bewusst zurückgezogen hat. Er hat das alles genehmigt und er ist sehr happy mit dem Film. Das war auch ganz wichtig. Aber er wollte aus dieser Öffentlichkeit raus, weil sonst hätte sich die Presse wieder auf den gestürzt. Und es ist vollkommen verständlich, dass dieser Mensch, der teilweise Wochen, Monate lang von der Presse belagert wurde, natürlich auch ein Recht hatte, sich zurückzuziehen und ein ganz normales Leben zu führen.
Der lange Zeit in Guantanamo festsaß, dort, ich weiß gar nicht, wurde er gequält. Auch noch.
Ganz
also er wurde sehr, sehr stark.
Er hat die schlimmsten Misshandlungen erlebt, die es gibt, die man sich nur so vorstellen kann.
Ist er aber trotzdem im Publikum gewesen bei der Preisverleihung?
Er ist tatsächlich auch, er hat sich...
beim Deutschen Filmpreis, da saß auf jeden Fall Rabir saß drin.
Da, und der kleine Bruder von ihm saß auch drin.
Das war der kleine Bruder.
Er war es nicht selbst. Aber er hat tatsächlich den Film gesehen und so weiter und uns auch wissen lassen, dass er damit total happy und fein ist. Und das war natürlich wichtig für uns, ja.
Und wenn ihr heute miteinander WhatsAppt, hier du und Rabir, worum geht's?
Das ist so lustig, ich rufe sie immer an Muttertagen an oder an Festtagen und so weiter. Und sie hat mittlerweile, hat sie Enkelkinder, dann erzählt sie mir auch, und geht total auf darin. Es ist halt so eine Vollblutmama und jetzt auch eine tolle Oma. Ne? Mhm. Das ist ihr ganzes Glück.
Und du hast den Humor angesprochen. Kennst du das aus deinem Leben, dass Humor dir auch wirklich geholfen hat, dass Humor eine Waffe zum Verteidigen auch sein kann.
Leid plus Zeit ist gleich Humor, sagt man ja so schön.
Interessant. Leid
plus Zeit ist gleich Humor.
Zeit. Also man findet erst den Humor nach einer gewissen Weile.
Du erlebst Dinge und bist natürlich erstmal, ne, klar, musst das einordnen. Irgendwann mit der Zeit kannst du die Dinge anders sortieren und kannst auch mit der Distanz vielleicht das andere betrachten. Damit kannst du Traumen und Wunden heilen. Da bin ich ganz von überzeugt. Und für mich ist Lachen auch wirklich und Humor eine Überlebensstrategie. Ganz klar, weil in der heutigen Zeit, wenn du jetzt mal schaust, auch mit Corona kam das Ganze, dann kam dann die Ukraine, mit all diesen Dingen, die gerade um uns herum geschehen auch, wie schlimm das ist, in was für Zeiten wir leben. Und ich glaube, wenn wir nicht zwischendurch einfach auch mal lachen und wieder in unsere Kraft kommen, dann glaube ich, werden wir ganz stumpf. Und ich glaube, man wird so, und das ist es, glaube ich, was man mit Lachen schafft, man wird wieder so handlungsfähig. Man kommt aus dieser Starre raus. Okay. Und das ist es, glaube ich, mich lachen, wenn ich auch mit guten Freunden, es ist aber auch ein gutes Gespräch. Ein gutes Gespräch und das Lachen gemeinsam, wenn ich aus sowas rauskomme mit Freunden, ich habe so eine Kraft. Ich kriege so etwas, das ist so ein Motivator. Und ich merke das bei den Abenden, wenn dann das Publikum da ist, es ist vielleicht ein Freitag, die haben die ganze Woche in den Knochen, die sind am Anfang verhalten oder die hören dir zu, dann gehen, schweifen die Augen zwischendurch ab. Du siehst, die sind noch kurz bei der Arbeit, was sie gestern oder was sie noch machen müssen und so. Und dann kommen die wieder zurück. Und irgendwann hast du sie in diesem Kanal, dass die wirklich sich auf die Situation einlassen und anfangen zu lachen. Und du siehst, wie sie losgelöster werden. Und das ist es, glaube ich. Also wir müssen immer gucken, dass wir in der Mitte, in unserem Saft bleiben. Und das schafft man mit Humor großartig.
Welche Rolle spielte Humor damals in einer Zeit, als du zum Beispiel zur Schule gegangen bist? Du warst Gymnasiastin, trotzdem als türkischstämmige einer Minderheit angehörig. Voll akzeptiert, voll integriert oder auch zwischendurch auch mal diskriminiert?
Gar nicht unbedingt integriert, weil ich habe ja in ich bin ja in Ostwestfalen aufgewachsen, einem ganz kleinen Ort namens Hasewinkel. Und das war wirklich, da gab es ja gar nichts, auch keine Kultur, kein Kino, kein nix. So, wir mussten immer, die Eltern mussten uns überall hinfahren. Und da gab es viele Vorurteile. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich immer erklären und rechtfertigen, weil ich meinen Hintergrund habe. Und das ging
wofür
mir irgendwann.
Zum Beispiel?
Ja, das fing ja schon an. Ich hatte, weil meine Mama Lehrerin war, sie hat viel gearbeitet auch und so weiter. Und dann hatte ich auch eine deutsche Nanny und die hat mir dann auch immer wieder gesagt, sag mal, wann kehrt ihr eigentlich in eure Heimat zurück? Oh. Da habe ich gesagt, naja, ich bin doch hier, ist doch Heimat. So und solche Geschichten. Oder warum macht ihr Türken das? Oder warum seid ihr so? Oder bei euch gibt's doch das nicht. Und wo ich immer gesagt habe, ja, aber du meinst doch jetzt die Türken in der Türkei, aber ich bin doch jetzt hier. Also das war, also ich hatte das schon das Gefühl, ich muss immer schlichten, erklären. Also das hat mich immer begleitet. Das ist so. Und das ist schon natürlich
okay.
Dann...
Solche Reaktionen auch von Seiten der LehrerInnen damals?
Ja, also ich habe auch solche Sachen gehört, als ich Abi gemacht habe, kam die Deutschlehrerin, weil alle gesagt haben, naja, so Mädchen verdient ja auch eine Eins im Mündlichen, die macht ja hier am meisten mit und hat immer schon, ne, man schreibt noch selber noch Aufsätze und dies und das. Und dann hat die Deutschlehrerin mir zum Beispiel, das hatte mich damals sehr verletzt, gesagt, ja, du verdienst wirklich eine Eins im Mündlichen. Du verdienst sie, aber die kann ich dir nicht geben, weil da mache ich mich unglaubwürdig im deutschen Lehrerkollegium, wenn ich einer Türkin eine Eins gebe.
Aber das ist einfach nur schlimm.
Ja, aber solche Sachen habe ich halt immer wieder erlebt. Also das habe ich ständig erlebt. Und das war dann schon etwas, wo ich dann immer gedacht habe, ja, du musst schon das Doppelte oder Dreifache leisten, damit du die gleichen Chancen hast. Hat mir unser Papa auch immer meiner Schwester mir gesagt. Er hat gesagt, versucht, da das Beste zu geben und mehr zu leisten, damit ihr die gleichen Chancen habt. Und das habe ich schon tatsächlich so gespürt, dass das so ist. Hat dazu geführt, dass ich auch mehr gemacht habe, hat aber dazu auch geführt, leider, dass da, dass ich so etwas bekommen habe, ja, wo ich eigentlich immer das Gefühl habe, ist nicht genug. Es ist nicht genug, was ich mache. Das habe ich heute noch. Ich denke immer, ich bin nicht genug. Es ist nicht genug.
Oft ist das Problem bei den Eltern, dass man immer für die Eltern nicht genug war. Das
ja,
ist so ein bisschen,
aber ich hatte
aber
das
bei dir
auch gesellschaftlich oder so. Deshalb ist es klar. Manchmal, das bringt so etwas, dass du so rastlos bist. Und diese Rastlosigkeit, an der muss ich heute noch arbeiten, dass ich sage, hey, es reicht. Ist okay.
Aber du findest diese Momente, wo du weißt,
ich finde diese Momente jetzt
genug.
Viel besser. Es hat auch mit Reife und Älterwerden zu tun. Und dazu, es klingt doof, aber wenn du Erfolge hast mit Dingen, dann sind die Leute auch, die dir begegnen, auch nicht immer so, dass sie dich prüfen vielleicht, sondern auch mal sagen, ja, ja, ne, sie haben ja das und das auch gemacht, also, dann vertrauen wir ihnen mal. Aber das ist halt, das sind so gegenseitige Prozesse. Aber ich merke diese Rastlosigkeit, das ist ein Teil von mir und das würde ich gerne weghaben.
Sag mal, und wie hast du reagiert damals, als die Lehrerin diesen wirklich frechen Satz gesagt hat? Du hast es hingenommen. Okay, und wo hilft da Humor?
Also
erst später, Jahre später, wenn du auf der Bühne es ihnen zurückzahlst.
Ja, ja, vielleicht, genau. Und das ist natürlich, ist es so eine Sache, in dem Moment hilft Humor vielleicht ja nicht, sondern du musst es.
Nein,
aber
nicht.
Humor hilft, indem zum Beispiel du Klischees, die es gibt, auf der Bühne aufnimmst, ins Absurdum führst und sie dann dadurch irgendwann brichst. Ja. Und das ist genau das, um halt zu verhindern, dass solche Lehrer weiterhin sowas machen.
Oh, ob man das schafft. Ob man das
langfristig gesehen. Weißt du, was ich meine?
Natürlich.
Dass halt einfach derjenige am Ende, und das war immer so, die haben am Anfang, bei meinem Solo, stand da die moderne Türkin, die halt durch so ihre Gläser guckt, ja. Und irgendwann aber habe ich ganz bewusst diese Themen mit Migrationshintergrund immer zurückgefahren, gegen Ende der Show, immer mehr. Das heißt, am Anfang hatten sie den Namen Meltem Kaptan, wollten was mit Migrationshintergrund, haben sie bekommen. Ja. Und dann habe ich sie auf diese Reise mitgebracht und am Ende stand da einfach nur eine Frau, die Teil dieser Gesellschaft ist und die das Ganze aus ihrer Sicht betrachtet und das Gefühl hat, wir sind doch alle zusammen im gleichen Topf. Und so unterschiedlich sind wir doch gar nicht. Und das ist, glaube ich, ist es eine Reise. Und da muss man, glaube ich, aber an dem erstmal anpacken, an dem Klischee und das wandeln.
Klischees sind ja Klischees, weil sie stimmen.
Nicht immer.
Nein, natürlich.
Aber sagen wir mal so. Aber sie haben vielleicht einen kleinen wahren Kern oder eine Tendenz,
also,
oder wie auch immer.
Welche 2, 3 Klischees über Deutsche und über Türken stimmen?
Also, es ist so lustig. Also, zum Beispiel mit meinem Mann, es ist so, wir haben irgendwie letztens noch gespült, da habe ich gesagt, boah, du bist ja so typisch deutsch, ne? Weil der musste alles abtrocknen. Wo ich sage, ist doch egal, es wird doch trocken, stell doch das Glas einfach hin. Aber dann lässt er immer ganz viel Spüli dran, so, das ist dem egal, ja, das tropft ja, wo ich denke, so, und in der Türkei auf keinen Fall spülen, es wird alles so. Und das ist interessant, da dachte ich, guck mal, wie unterschiedlich es ist, dass das Spülen, es gibt deutsches oder türkisches Spülen, oder diese Pfeffermühlengeschichte, ich halte es nicht aus.
Okay, aber mal welche Pfeffermühlen?
Mein Mann hat eine und ist dann die ganze Zeit, weißt du, schraubt dann da dran, dass da endlich ein bisschen Pfeffer, da habe ich gar keine Zeit zu.
Ich glaube, man braucht
lange Zeit.
Und
der Türke nimmt einfach so, sage ich jetzt mal so, also alle Muttis, türkischen Muttis, Tanten, die ich kenne, die haben so einen Topf, da ist Pfeffer drin, da wird einmal mit der Hand reingelangt, so einmal zack in das Essen rein, so fertig gewürzt. Ich habe doch keine Zeit, stundenlang mit so einer Mühle da zu hantieren, da habe ich gar keine Geduld zu. Und da sagt er immer, du machst das jetzt türkisch. Da sage ich, ja, und du mit deiner deutschen Mühle. Und da haben wir immer so kleine Käbeleien, aber das sind so freundliche Käbeleien.
Es gab auch nicht so viele Sterneköche in der Türkei, glaube ich. Lange Zeit, vielleicht
ist
deswegen.
Ist das so?
Nein,
Quatsch. Ich weiß nicht.
Ich habe mit Ali Güngemüş habe ich hier gesprochen.
Ah, ja,
und ich glaube, Ali Güngemüş war der erste türkischstämmige Sternekoch oder irgendwie sowas.
Ja.
Irgendwas war mit ihm.
Okay.
Und so, also es gibt sie wahrscheinlich schon, aber irgendwie nicht so viel. Ich meine, Ali der erste war, also verstehst du, dann kann da keine große Tradition sein.
Ja.
Wahrscheinlich deshalb, weil ständig mit dem Pfeffer einfach nur so um sich geschleudert wird. Was war das bei euch zu Hause für eine Atmosphäre? War man immer bemüht, diese ganze Integration, du hast es ja gerade angedeutet, dass dein Vater gesagt hat, ihr müsst besser sein als die anderen, ihr müsst mehr leisten. Das ist ein klassischer Satz leider schon, auch aus dieser Zeit. Wie war die Atmosphäre innerhalb eurer Familie? Deine Mutter war Lehrerin, hast du gesagt.
Richtig, meine Mama war Lehrerin und es war eigentlich die Atmosphäre der Wohnung bzw. des Hauses mit der offenen Tür. Weil meine Mama war nicht nur Lehrerin, sie war Vertrauenslehrerin und sie war halt auch Integrationsberaterin. Und deshalb haben wir immer tatsächlich Menschen gehabt, die Probleme hatten, oder meine Mutter hat geholfen, dass das türkische Familien das deutsche Schulsystem verstehen oder Kinder, die wirklich auf die schiefe Bahn geraten sind, auch da zu helfen und so weiter. Und das war mein Vater wiederum, der ist Ingenieur, hat aber als Fußballtrainer auch ganz viele Gruppen betreut, die so Multikulti waren und hat da auf dem Feld und mit dem Sport für Integration gesorgt. Das heißt, das Thema Integration mit Menschen, am Menschen arbeiten, an das Gute im Menschen glauben, unterstützen. Also das ist so, meine Eltern waren immer Menschen, die haben geholfen. Und heute noch ist das so, dass ich glaube, halt diese Kultur der offenen Tür, die liebe ich einfach. Und das möchte ich immer bewahren.
Gut, da war bei euch immer ordentlich was
da
los.
Da war immer was los, ja.
Was los?
Und ich habe auch meine ganze Jugend, habe ich dann immer ständig Sachen übersetzt. Dann irgendwie für die Polizei, da gab es ja diese, in den Schulen gab es wo du deinen Fahrradführerschein gemacht hast und so weiter. Das habe ich dann von türkische Broschüren übersetzt in Deutsch, damit die Eltern, auch die türkischen Eltern wussten, genau. Was oder bei Ärzten Dinge übersetzt oder sowas dann, so Broschüren übersetzt, Impfbroschüren. Das war immer so, irgendwie haben wir immer auch mitgemacht und da angepackt. Und meine Mama hat dann auch türkischen Müttern, die aus der Türkei kamen, Deutsch beigebracht oder so. Also es war echt immer viel los und sehr viel Begegnungen.
Begegnungen aber innerhalb jetzt der türkischen Community?
Nein, eben nicht.
Denn viele sagen ja immer, gerade in dieser Zeit, von der wir gerade sprechen, die Integration ist da versaut worden. Die ist gescheitert da.
Ich weiß aber tatsächlich, und das natürlich ist da ein ganz langer Weg, den wir noch gehen müssen. Dinge sind nicht gut gelaufen, aber ich kenne natürlich auch diese tollen Integrationslotsen und deutschen Pädagogen, die gekämpft haben auf den Flächen, in den Schulen. Und ich finde es so ungerecht, wenn man deren Arbeit wegbügelt. Heute noch, wie die auf den Schulhöfen kämpfen, das Miteinander funktioniert. Und es gibt so tolle Projekte und so tolle Menschen. Deshalb bin ich immer traurig, wenn man sagt, die Integration ist komplett gescheitert. Sondern ich finde, das wird dem dann nicht gerecht. Ne? Ja. Aber das war tatsächlich so für meine Eltern immer super wichtig. Und heute noch. Und es waren immer Begegnungen schaffen. Wir haben zum Beispiel auch deutsch-türkische Kochabende gemacht. Da kamen deutsche Lehrer zusammen mit und den Schülern. Also meine Mutter hat zum Beispiel auch gesagt, guck mal, wir nehmen jetzt mal, dann kann man zum Beispiel den Moschee mal den Hodja fragen, wie läuft denn das eigentlich so im Islam und andersrum. Die anderen Kinder kommen dann mit Kindern mit anderem, nicht christlichen, sondern anderem Hintergrund, gehen mal, fragen den Pfarrer mal, können Fragen stellen. Solche Sachen hat meine Mutter dann immer organisiert, damit halt diese Begegnung stattfindet. Also Begegnung ist wirklich das Schlagwort, finde ich.
Das klingt richtig nach Vorreiter. Innen,
ja, ich bin sehr dankbar, dass ich diese Eltern habe und dass sie mir das so vorgelebt haben. Und deshalb ist das, glaube ich, etwas, was mich auch begleitet, ob ich will oder nicht. Wir sprechen ja jetzt auch über ganz viele Themen, aber natürlich ist Integration oder mein Hintergrund, Migrationshintergrund natürlich auch ein Thema. Ne? Und es ist ja schön, wenn man damit dann vielleicht auch etwas Positives machen kann. Ja, also das vielleicht ist, für mich war das zum Beispiel so, als ich die erste Türkin gesehen habe, die Nachrichtensprecherin war, habe ich geheult, weil ich das so toll fand, dass da endlich jemand ist, den ich im Fernsehen sehe. Die war für mich, das war so ein Role Model. Und so schreiben mich manchmal Mädchen an mit türkischem Hintergrund, die sagen, hey, ich finde das so cool, den Weg, und ich versuche das gerade auch, ich bin auf der Medienschule und ich will das auch. Und das finde ich, das macht mich so glücklich, dass sie sehen, das geht und da, man kann diese Wege gehen.
Und die verfolgen natürlich auch, was du gemacht hast. Also du hast ja auch erstmal studiert und was war dabei? Anglistik und
ja,
und
Magister,
Grafik,
das ist ja alles.
Und Malerei, also du hast ganz viel. Und dann hast du Schauspielerei studiert, teilweise auch in den USA, in Washington und auch in Istanbul.
Ich war ein Vielfraß, vielleicht hat das damit zu tun, ich habe übertrieben, aber das hat auch, glaube ich, damit
also
zu tun.
Also in Anführungszeichen.
Ja, aber es hatte, glaube ich, damit zu tun, ich habe wirklich gelitten irgendwie in Hasewinkel, weil da so wenig war. Und ich war so, ich wollte so und ich hatte so Lust auf kreatives Output und auch einfach Sachen erleben, sehen. Ich wollte Theater schauen, ich wollte wirklich all das ins Kino gehen alleine. Also das klingt so blöd, aber das hatte ich einfach nicht. Und als ich dann diese Möglichkeit hatte, wollte ich halt alles so
aufsaugen. Inklusive Musical.
Ja, und dann irgendwie in ein anderes Land gehen, es versuchen zumindest, probieren, vorzusprechen, vorzusingen. Und war natürlich unfassbar gerührt, als es geklappt hat, weil ich kaum glauben konnte, dass ich aus so einem kleinen Örtchen wie Hasewinkel dann irgendwie so für mich in die große weite Welt ziehe und in Amerika tatsächlich vorsinge und vorspreche und wirklich genommen werde. Es war für mich eine so große Überwindung überhaupt, da dieses Vorsprechen zu machen. Ich bin halb gestorben. Ich hatte wirklich ich hatte körperliche Erscheinungen und habe mich da irgendwie trotzdem hingestellt und habe dann aus Musicals gesungen und habe das alles. Und ich weiß,
wie war dein
nicht,
Englisch?
Das Englisch war gut eigentlich damals, weil ich ja auch schon angefangen hatte, Anglistik zu studieren
natürlich,
und so weiter.
Genau.
Aber man lernt eine Sprache ja immer, wenn man sie lebt. Und sie wurde erst dort mit der Zeit, ne? So. Mittlerweile ist es auch so, es ist eingerostet. Ich muss wieder ausmachen.
Okay, du musst mal wieder Musicals singen.
Yes.
Okay, welche Musicals hast du gemacht?
Ich war bei West Side Story. Damit hat es eigentlich angefangen, habe ich eine Puerto Ricanerin gespielt.
Anita?
Natürlich. Yes.
Ah, Anita.
Ja, genau. Okay. Dann aber auch so Geschichten halt, Liza Minnelli habe ich viel gemacht. Also so Cabaret-Geschichten oder halt.
Willkommen, Biafen.
Genau. Oder Sweeney Todd, solche Geschichten.
Das ist richtig,
also,
das ist richtig schwer.
Richtig. Also auch das, wo du dann halt, wo ich eine Geisteskranke gespielt habe, die immer denkt, ihr Kind, was sie in ihrer Geburt verloren hat, lebt noch und so. Also das waren so. Ja, aber das war für mich, das wirklich da, wie man so schön sagt, habe ich wirklich Bühnenstaub geschluckt und dann war ich fix. Also dann war es dann schon. Ich habe immer auch schon im Studium in Deutschland habe ich auch schon Impro-Theater gespielt. Also die Bühne war eigentlich immer schon wichtig. Das hat sich immer durchgezogen.
Wie lange warst du in den USA?
Gar nicht so knapp 2 Jahre, so also ein bisschen okay. Unter 2 Jahren, aber das war für eine sehr intensive Zeit.
Mhm. Nun sind ja auch durch Rabbi Kunas gegen George Bush auch viele von drüben aufmerksam geworden auf dich. Mhm. Gibt es Angebote? Also hast du international schon gedreht?
Ja, es gab
jetzt
tatsächlich Angebote, aber die haben entweder zeitlich nicht gepasst oder die Rolle hat einfach wirklich nicht irgendwie Und das sind ja einige, die sagen, naja, wenn da was von Hollywood kommt, dann musst du das ja sofort. Das stimmt aber nicht, weil das bringt ja nichts, wenn es irgendetwas ist, wo ich sage, passt für mich nicht.
Nein, also, ist Hollywood denn überhaupt wünschenswert? Muss man das wollen? Also was bringt einem Hollywood?
Ja, die Sache ist, ich finde, ich mache jetzt nächstes Jahr auch wieder einen Film in der Türkei. Das mache ich ja immer wieder. Und ich finde es schon toll, einen anderen Markt kennenzulernen oder auch für ein anderes Publikum mal was zu machen. Das ist schon toll. Oder dann sich mit der Kultur auseinanderzusetzen. Mhm. Das finde ich schon toll. Und in Amerika, wir haben ja auch Rabia Kunas einen großen Teil davon in Amerika mit einem amerikanischen Team gedreht. Und dieses international, es muss nicht Amerika sein, aber internationales Arbeiten ist toll. Wenn andere Kulturen zusammenkommen und gemeinsam einen Film schaffen, das hat was. Aber ich bin nie jemand, ich bin auch nicht starstruck, wie man so sagt, dass man sagt, oh mein Gott, ich muss jetzt mit George Clooney arbeiten, erst dann bin ich wer. Oder so, oder sich darauf ein irgendwie. Bei mir war das noch nie so, weil ich alles sind Menschen und ich habe auch diese Cluster Hollywood oder dies, dann hast du es geschafft. Das finde ich alles absurd.
Ja.
Also, sondern für mich interessiert immer nur wirklich, wenn das Drehbuch reinkommt, gefällt mir das, passiert da was, wenn ich das lese, kann ich mich in dieser Rolle sehen und dann ist mir das egal, ob es aus den USA, Türkei, sonst wo herkommt. Ja? Es muss halt passen.
Du wolltest Künstlerin werden auf jeden Fall und hast diesen Traum dann auch umgesetzt.
Ich hätte auch hinter der Bühne landen, also hinter der Kamera landen können, weil für mich, ich wollte nie Applaus im Sinne von dieses bekannt werden oder über rote Teppiche gehen oder all das gehört dazu, ja. Aber das war nie das, was mich, also dieses bekannt werden, war für mich eher beängstigend. Vielleicht habe ich deshalb auch immer ein bisschen gezögert, weil für mich war das so, man gibt dadurch so dieses Freie auf oder so.
Wenn man bekannt ist, nervt's.
Nein, aber.
Na, bist doch oft so.
Ja,
ist doch auch lästig, oder nicht?
Nein, mittlerweile gehört es dazu und ich mag es sogar. Das ist was anderes. Aber ich brauchte dafür erstmal eine Zeit, das zu akzeptieren, dass es dazu gehört und das ist auch, ne, so. Das ist, und ich glaube, wenn du sagst, ich bin Künstler zum Anfassen und selber da kein Brimbamborium drum machst, dann spürt das dein Gegenüber auch und begegnet dir auch ganz, ganz natürlich, glaube ich.
Was wollten deine Eltern, dass du wirst? Also.
Ja, natürlich ist das, glaube ich, bei vielen, wenn du dann sagst, so, ich will jetzt Schauspielerin werden oder ich will jetzt in die Medien oder ich will da so, natürlich kriegen sie dann erstmal auch diese Angst, kann man damit sicher leben, kann man damit den Alltag bestreiten.
Und
kann
eine
man
berechtigte
damit,
Angst.
Es ist auch eine berechtigte
Total.
Angst. Ne? Natürlich hatten sie Sorgen, aber als sie dann gemerkt haben, ich kann gar nicht anders. Und es mündet ja irgendwo hin, was Hand und Fuß hat. Und ich habe immer schon, glaube ich, etwas gemacht. Ich habe mich sehr ich habe wirklich so versucht, mehrere Standpunkte, also im Radio aufzubauen, dann Bühne, also ich habe versucht, vieles, damit ich halt auch finanziell ganz am Anfang auch über die Rund komme. Das ist ja auch hart.
Wie hast du dein Studium finanziert? Du hast in Marburg studiert auch, ne?
Ich habe in Marburg studiert.
Was so eine schöne Stadt ist.
Wunderschön. Es ist eine Märchenstadt. Ich liebe sie und das war das Schönste. Ich liebe diese Stadt einfach.
Mhm.
Und tatsächlich, ja, was habe ich da eigentlich alles gemacht? Ich habe in der Werbeagentur gejoggt. Ich habe immer ständig parallel gejoggt. Ich habe in der Werbeagentur gejoggt, habe irgendwelche gejobbt. Nicht gejoggt. Nee, gejoggt, dann würde ich anders aussehen.
Ich dachte, dass du jetzt zweimal gejoggt gesagt hast, war ich mir nicht mehr sicher, ob du gejoggt bist.
Nee, das weiß ich noch. Und ich habe dann halt ja immer solche Geschichten gemacht, irgendwie parallel. Ich habe ja auch viel gemalt und so weiter. Und da waren irgendwie auch Leute, die haben dann so, da habe ich so Auftragsmalerei-Geschichten gemacht. Ich habe in Restaurants, habe ich dann irgendwie so Wände bemalt und so weiter. Hat der Restaurant gesagt, ich möchte, dass du mir Paprikas malst. Dann habe ich so solche bekloppten Sachen gemacht, einfach damit ich mich finanzieren kann, ja. Und in Amerika war es ja so, dann habe ich ja schon parallel quasi auch einen Schauspielvertrag, also einen Arbeitsvertrag bekommen als Schauspielerin, habe dann in diesen Musicals auch Geld verdient. Also da, damit kam ich dann über die Runden, habe aber auch als Tellerwäscherin gearbeitet, habe auch wirklich, ne, also ich habe alles gemacht, was du dir so vorstellen kannst, tatsächlich.
Ich habe in der Eisdiele angefangen auch.
Also das war so das Erste, was ich gemacht habe, in der Eisdiele. Erst als Tellerwäscherin und dann nach vorne an die Theke gearbeitet.
Man muss sich hocharbeiten,
ich bitte dich, ja.
Und irgendwann warst du die Eisverkäuferin, die vorne gesungen hat.
Ja, hallo, die eigene Stracciatella-Eis gemacht hat, jawohl.
Und dazu gesungen hat halt, eigene Songs komponiert hat dazu. Der Humor gehört einfach für dich zum Leben dazu. Und der Humor hat dich ja auch jetzt in die Welt hinausgebracht, denn... Du hattest diesen irren Termin vor kurzem.
Ach ja.
Beim Vatikan. Mhm. Der Papst hat sich Humoristen aus der ganzen Welt oder Comedians, Komiker aus der ganzen Welt sozusagen einmal eingeladen zur Audienz. Warum eigentlich?
Eine Humoraudienz, wenn du das schon...
Eine Humoraudienz.
Kannst du, ich würde dich jetzt mal fragen, wenn du jetzt so eine Einladung kriegst zu einer Humoraudienz im Vatikan, würdest du auch denken, versteckte Kamera,
definitiv
oder?
Definitiv verstehen
ist
sie Spaß.
Ist verstehen sie Spaß.
Ja.
Und das habe ich und interessanterweise alle anderen auch. Es waren ja auch viele aus Amerika dabei, wie Whoopi Goldberg oder Jimmy Fallon und so. Die haben alle sich sogar angerufen und haben gesagt, das ist doch ein Prank, oder? Das kann ja wohl nicht. Aber dann haben die gesagt, okay... Naja, wenn das jetzt eine Verarschung ist, das ist aber die coolste und wir hängen dann alle in Rom zusammen ab. Ist doch cool, machen wir. Und auch ich habe gedacht, komm, machst du, aber es könnte echt, also, aber irgendwann dachte ich dann so, naja, Moment, du sprichst da mit so einem Herrn Piccoli, das ist das Vatikanamt, dieser Stempel sieht so echt aus.
Die Streiche sind natürlich immer sehr gut vorbereitet.
Ja, natürlich,
also das heißt nichts, ne?
Ja, ich weiß.
Man könnte bis zum Schluss, könnte man veräppelt werden.
Ja, aber wäre doch cool. Ist das nicht eine coole Art, veräppelt zu werden?
Ja, also, und vor allem, man ist gewappnet auch.
Ja.
Weißt du, man sagt, okay, aber der Film läuft so, wie ich möchte. Ja, denn ich weiß, dass ihr mich verarscht.
Ja, aber dann war ich wirklich da und die Leute waren ja echt. Und ich habe gedacht, ja, du redest gerade wirklich mit Whoopi Goldberg. Also das ist jetzt hier kein Scherz irgendwie. Sonst wäre die Maske wirklich sehr, sehr echt hier gelungen. Aber das war so skurril. Weil du ja den Vatikan nicht per se als einen Ort des Humors betrachtest, sondern denkst ja eher, das ist was Steiferes und so. Aber dass der da Einzug erhalten hat, der Humor. Und das, dann waren wir halt da und dann hat der
Zunächst mal, wo war denn das überhaupt?
Beim Vatikan selber.
Also innerhalb der Mauern des Vatikans?
Da drinnen ist so der Goldene Saal, glaube ich, heißt es, wo die ganzen Audienzen stattfinden.
Ah, der findet im Goldenen Saal statt.
Also ich glaube, das heißt so ähnlich so. Und dann waren wir da, wir wohnen quasi durch dieses ganze Vatikangebäude, sind wir dann in das Herzen des Vatikangebäudes hinein und waren wir dann in diesem Prunksaal und haben dann auf den Papst gewartet. Und das war aber so lustig, weil es war wie so eine Klassenfahrt.
mit Whoopi Goldberg, mit Jimmy Fallon, der große Talker.
Mit Chris Rock, mit so den ganzen, ja, mit allen, auch italienischen Comedians oder aus Brasilien und alles so wirklich auch aus französische Leute, wo du sagst, ja, ne, so aus England und so richtig tolle Leute, wo du sagst, wow, mit euren Sachen bin ich ja groß geworden irgendwie. Und dann war man da und es war wie so ein Klassentreffen. Dann haben die auch alle Witzeleien gemacht. Jimmy Fallon ist aufgestanden und hat sich dann irgendwie, ist dann zum Vatikanstuhl, hat sich hingesetzt und hat so getan, als wäre er der Papst. Alle mussten lachen. Also es war so ganz losgelöst. Und keiner hat was gesagt. Es war alles fein.
Schweizer Garde. Guckten die zu, als er sich auf den Stuhl setzte.
Aber ja, und die haben gelacht. Und generell dachte, wir haben uns ja, ich habe mir einen Kopf gemacht, was darfst du anziehen? Musst du da deinen Kopf bedecken? Es hieß ja, im Vatikan adäquate Bekleidung. Was ist das? Ja, es darf nichts irgendwie offen sein, die Brüste muss alles verdeckt sein. Und dann war das aber total egal. Also es war total egal alles, du warst da. Und dann hat der Vatikan eine wunderschöne Rede gehalten, wunderschöne Rede gehalten, als er da war, über die Bedeutung von Humor und wie wichtig das in der heutigen Zeit ist, dass wir bitte dranbleiben sollen, weil es das Einzige ist, was verhärtete Herzen wieder erweichen kann und was Begegnung schaffen kann. Und das war so schön, weil das für unsere Ja, einfach für unseren Beruf war das so eine Wertschätzung. Und das haben wir alle so als Wertschätzung wahrgenommen. Und dann hatten wir alle die Möglichkeit, nochmal zum Papst zu gehen, ihm was zu sagen und ihm die Hand zu schütteln und jeder nochmal kurz mit ihm zu sprechen.
Also zu schütteln. Einige haben sie bestimmt geküsst.
Ja, er hat aber das nicht zugelassen. Er ist ja so ein moderner Papst, der sagt, nee, ich möchte das gar nicht mit dem Hand küssen. Das war gestern, also kannst du mir einfach ganz normal die Hand geben und meinen Ring küssen und so braucht ihr alles nicht. So. So. Und das war aber so wirklich ein ganz skurriler Moment. Und nachher waren wir dann alle, sind dann im Vatikansgebäude, haben dort gemeinsam gefrühstückt, sind da rumgelaufen und haben dann uns nachher auch lustigerweise in der Innenstadt in Rom dann getroffen. Ich bin dann mit Chris Rock zum Beispiel noch so um die Häuser gezogen. Wir haben dann über unsere Begegnung beim Papst irgendwie darüber uns unterhalten. Es war einfach schön. Also alleine zum Beispiel diese Gespräche haben mir auch viel gegeben. Auch mit Whoopi Goldberg habe ich so ein wunderschönes Gespräch über die Bedeutung von starken Frauenrollen in Filmen gesprochen.
Ja, und von denen es zu wenig gibt?
Ja, oder von denen es immer noch zu wenig gibt. Und ja. Aber das ist halt...
Kannte sie Rabir Kunas gegen George Bush?
Wir haben über die Berlinale gesprochen. Und sie ist ein großer Berlinale-Fan. Und ich möchte sie jetzt, wir haben Nummern ausgetauscht und ich möchte sie jetzt auch zur Berlinale. Sie möchte sehr gerne vorbeikommen. Und deshalb, es ist war einfach für mich, das war eine sehr schöne Begegnung.
Welcher Whoopi-Satz hat dich nachhaltig beeindruckt? Welchen trägst du mit dir rum?
Dort, als ich mit ihr gesprochen habe, dass, ich fand das so spannend, dass sie hat gesagt, dass sie seit 20 Jahren versucht, den Papst zu treffen.
Nein.
Und dass sie das jetzt tut und dass dabei der Humor vom Papst so geehrt wird. Das hat sie berührt und dadurch, das fand ich halt schön, dass, als sie das gesagt hat.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Und mit Chris Rock noch durch die Innenstadt gegangen ein bisschen? Seid ihr noch in eine Eisdiele eingekehrt?
Wahrscheinlich. Nein. Aber wir haben uns zufällig da am Brunnen getroffen und dann sind wir halt so quasi noch zusammen rumgelaufen. Aber es war auf jeden Fall so, das sind ja so manchmal, ich glaube so, wenn du mich jetzt fragst, was waren so die skurrilsten, beklopptesten Erlebnisse in deinem Leben, sage ich auf jeden Fall meine Hochzeit. Und danach kommt aber auch schon hier die Humor-Audienz beim Papst, würde ich sagen. Das war schon einmalig.
Was war mit der Hochzeit?
Ja, die Hochzeit war...
My big fat Turkish wedding.
Ja, wir haben ja mit meinem Mann zusammen aber nachher auch ein Buch drüber geschrieben, Verliebt, Verlobt, Verbockt, meine deutsch-türkische Traumhochzeit. Weil mit so einer Hochzeit diese ganzen Absurditäten... plötzlich zusammenkommen. Du versuchst ja den Familien und den anderen gerecht zu werden und dann merkst du, krass, was hast du für eine Musik auf deiner Hochzeit? Wozu wird eigentlich getanzt? Wie viel türkische Musik geht eigentlich, wenn du auch ja ganz viele so, wann kommt der Walzer, wann kommt die türkische Musik, wann was passiert? Und irgendwann, weiß ich noch, auf meiner Hochzeit habe ich so geguckt auf die Tanzfläche und da gab es so ein Teufelsgeiger, der hat vom Schwarzen Meer halt so eine ganz schnelle Geigenmusik gemacht und da hast du wie so eine Art türkischer Sirtaki quasi, tanzt man dann. Und dann gucke ich da hin und denke mir so, hab da mal gezählt und dachte, krass, hier sind ja mehr als 20 verschiedene Nationen, also Menschen mit die da alle zusammen jetzt gerade zu dieser wilden Musik tanzen vom Schwarzen Meer, aber alle Hand in Hand, ist das nicht schön? Und das hat mich gerührt.
Das klingt toll. Wo habt ihr die gemacht? In Köln?
Also nee, gar nicht, sondern mittendrin im Ruhrpott, damit die aus Ostwestfalen kamen, auch im Münsterland und dann halt tatsächlich in Hagen. Ich weiß gar nicht, wie wir auf Hagen gekommen sind, aber das war wirklich, wir haben einfach geguckt, was ist die Mitte? Wie können die Kölner schnell dahin kommen und wie können die aus Ostwestfalen kommen, auch schnell dahin kommen?
Da oder eine Turnhalle oder was?
Nee, das war so eine alte Schulaula.
Okay.
Und die haben wir dann komplett in so, aber richtig schön dekoriert und verzaubert. Das war ganz toll. Ja.
Es hatte
sowas, nicht sowas, weißt du, nicht sowas überkandideltes, das wollte ich nicht, wo das so steif ist. Und sondern ich wollte, dass es sowas Natürliches, Liebevolles, Familiäres hat.
Ja. Meltem, dir fällt zu allem etwas ein. Mhm. Mit dir ein paar kleine Assoziationen.
Ja.
Einfach drei kleine Begriffe.
Ja.
Du sagst mir, was fällt dir sofort aus deinem Leben dazu ein?
Mhm.
Nehmen wir mal Taschentücher.
Freude, Tränen.
Okay.
Hochzeit.
Also bist du nah am Wasser gebaut?
Ja, voll. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Guck mich doch mal an. Ich habe jetzt gerade auch ein paar Mal schon. Hast du das nicht
voll
bemerkt?
Lachen. Lachen hast du getränkt.
Nein, ich habe auch gerade ein paar Sachen gehabt, die haben mich schon gerührt. Als ich zum Beispiel da jetzt war, weil ich ganz schnell, wenn ich so an visuelle Sachen denke, dann bin ich ganz schnell dort. Wie zum Beispiel das gerade, was ich von der Hochzeit gesagt habe, dass ich diese alle da tanze. Dann sehe ich das gerade auch vor meinem Auge. Und das rührt mich immer noch. Und dann bin ich schon so kurz vor Taschentuch greifen.
Es liegen welche hier, auf jeden Fall. Nehmen wir an, falls du noch welche brauchst. Spielzeug.
Oh, Spielzeug.
Genau.
Ja, das ganze Leben ist, kann Spielzeug sein.
Welches Bild fällt dir sofort ein? Aus
Matrioschkas. Ich hatte so ganz viele Matrioschkas. Die habe ich immer noch. Ich habe so eine Matrioschka-Sammlung. Okay. Und ich liebe Matrioschkas. Ich weiß nicht, warum diese Püppchen, die du ineinander steckst.
Die sind russisch
kannst.
Eigentlich ursprünglich,
ja,
oder nicht?
Nee,
oder gar nicht?
Die gibt es in ganz vielen. Gibt es auch in der Ukraine. Die gibt es, glaube ich, auch in Polen. Es gibt ganz also verschiedene. Aber wir hatten tatsächlich aus Georgien, weil meine Eltern kommen ja vom Schwarzen Meer, hatte meine Oma mir halt immer aus der georgischen Grenze in der Türkei halt diese Matrioschkas geschenkt. Ich habe noch uralte Matrioschkas. Und die sind halt, da denke ich dran.
Da gehst du irgendwann mal.
Aber tatsächlich, wenn ich an Spielzeug denke, denke ich auch an so Stock, also wirklich so Stock, Steine und so Sand, weil ich viel draußen so mit Natursachen, also das ist auch Spielzeug, finde ich, echtes Spielzeug. Dieses mit Händen und mit Stock und Stein da kleine Höhlen bauen, Sachen bauen, Burgen bauen. Ja.
Das ist ja das Faszinierende, dass viele Kinder nicht mehr brauchen.
Ja.
Außer ein Stein, ein Stock.
Gar nichts brauchst
Blätter.
Du.
Das ist ja das Tolle
genau.
eigentlich,
du
oder?
Genau, zum Beispiel, kennst du dieses Spiel mit 5 Steinen, wo du dann immer wieder mit dem Stein unterschiedliche Sachen machst? Wirfst einen Stein hoch, musst 4 packen dabei. Oder dann wirfst du 2 Steine hoch und musst die anderen packen. Dann musst du dann einen Stein hochwerfen, die anderen wieder hinlegen. Und das sind so Steinspiele aus der Türkei zum Beispiel. Die habe ich dann mit meinem Papa immer gespielt. Und dafür brauchte man einfach nur Steine.
Interessant. Nee, ich kenne nur Messerstechen, wo man die Hand so spreizen muss und
dann
mit dem Messer so...
Okay, wir müssen über deine Kindheit sprechen. Ich merke schon.
Das haben wir dann, als man das erste Fahrtenmesser hatte. Das hieß immer
Fahrtenmesser.
Und da hat man mal so. Man hat es auch bei sich selber gemacht, glaube ich.
Was machst du denn für Dinge?
Ich glaube, da gab es den Zauberwürfel noch nicht. Deswegen musste man mit dem Messer so zwischen die Finger durch.
Und ich hatte so ein Tamagotchi, ist aber sofort gestorben immer. Ich hatte so einen Küken. Und ich habe es nicht geschafft, den ganz lange über die Runden zu bringen. Der hat immer nur eine Woche überlebt. War ganz schlimm.
Und der letzte Begriff ist ganz einfach. Fisch.
Mein Mann ist vom Sternzeichen Fisch. Ich bin Krebs und das soll eigentlich ganz gut zusammenpassen, sagt man. Und Fische haben was Ausgeglichenes. Also das, vielleicht brauche ich das auch. Ich brauche Fische um mich herum. Und ansonsten esse ich. Ich war jetzt gerade in Istanbul und ich habe wirklich. Ich bin da in so ein Fischrestaurant. Ich habe mich überfressen, Entschuldigung, an Fisch, glaube ich. Ich habe zu viel und ich habe ganz lange keinen Fisch mehr gegessen, weil manchmal lebe ich auch ganz lange vegan und so. Und dann hatte ich jetzt ganz viel Fisch und es war ein bisschen zu viel. Also ich, aber ja.
Also, du musstest kurz mal nach hinten.
Nein, das nicht. Schlimm war es dann doch nicht. Aber ich habe den Fischgeschmack. Wenn du jetzt Fisch sagst, du hast gemerkt,
jetzt
dass ich den Geschmack noch im Mund habe, ne? Ja, ja.
Jetzt noch.
Jetzt noch wahrscheinlich, das wird noch überdauern.
Ja. Wir sehen dich
Wie kommst du denn auf Fisch?
Ja, also ich habe mir jetzt einfach 3 Begriffe ausgesucht, wahllos im Prinzip, und ich habe mich da ein bisschen an Doris Dörri orientiert. Ja. Die sagt, Leute, schreibt euer Leben auf und hier sind Begriffe. Und zu jedem Begriff fällt jedem Menschen etwas ein. Zu seinem Leben. Und das finde ich faszinierend.
Die Menschen können so toll assoziieren und
und das
Stränge
ist
schaffen.
Das Tolle. Und sie sagt auch nicht zensieren, sondern schreibt drauf los. Zensiert euch nicht. Mhm. Überlegt nicht, darf ich oder nicht. Einfach schreiben, was einem einfällt, weil man da so viele Dinge hervorbringt,
Christian,
an die man nicht denkt.
Das ist das Stichwort. Wenn wir werten, das ist das Ende von Kommunikation, das Ende von Kreativität. Wir müssen einfach nur, das ist es einfach nur erlauben. Ich glaube, wir müssen mehr erlauben. Ja. Einfach auch. Deshalb danke für den Fisch.
Ja. Und als du gesagt hast, du hast dein Tamagotchi umgebracht, musste ich daran denken, dass ich mal aus dem Yps-Heft in meinem Aquarium diese kleine Krabben hatte.
Ja.
Also ich weiß nicht, es waren nicht diese klassischen Urzeitkrebse, von denen man spricht, aber es waren auch so Krabben.
Mhm.
Und diese Krabben lebten. Und dann hatte ich einen Freund zu Besuch. Und weil ich unter Mikroskop damals auch so ein paar Sachen untersucht habe, auch Fische, dann nimmt man so einen Tropfen Chloroform. Und der hat einfach Chloroform ins Aquarium gemacht und die waren alle tot.
Oh nein.
Genau. Und deswegen fiel mir jetzt gerade der Begriff ein, nehmen wir noch mal Fisch. Also weil bei mir sind sie dann ums Leben gekommen. Du hast
Leben.
Die Tamagotchis umgebracht, mein Kumpel damals,
aber
meine
Tamagotchis,
Krebse.
Aber Tamagotchis, du weißt schon, dass die nicht echt sind.
Ja, ja. Im Gegensatz zu den Urzeitkrebsen.
Ich mag dich trotzdem, alles gut. Es war ja nicht.
Ja, ich war es ja auch nicht.
Ja, ich weiß, ja, aber
ich habe niemanden umgebracht.
Ja, ich weiß.
Nee, aber
auch,
ich habe niemanden umgebracht.
Ja, aber auch der wollte das wahrscheinlich nicht.
Nein, wollte er nicht. Wann wolltest du das letzte Mal jemanden umbringen?
Nee, ja, nie.
Wirklich?
Nein, wirklich.
Okay, ganz zum Schluss noch eine Runde. Das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Gestern von mir.
Du weißt
und
es? Zwar,
ja, ich habe gestern eins von mir gemacht, weil ich habe so einen komischen Wirbel hinten an meinem Kopf. Und manchmal ist der so blöd, dass ich so einen platten Schädel habe hinten. Und ich wollte mal kurz gucken, ob das wieder mega platt ist oder ob dieser Wirbel wieder rauskommt. Oder so aussieht, als hätte mir jemand eine verpasst oder ob die Haare sitzen. Deshalb habe ich so wie nach hinten und habe dann meinen Schädel von hinten. Ach du, ich habe wirklich, guck mal da, hier
und,
ist so
und wie war's?
Ich habe so einen scheiß Wirbel hier.
Ich sehe da nichts, du hast da so viele Haare.
Ja, man weil ich ja da dafür nicht. Sorge, dass die so fallen, dass man diesen blöden Wirbel, weil dieser Wirbel macht die Haare immer so, dass das immer platt ist an dieser Stelle. Und das habe ich kurz fotografiert. Das ist doof, ne? Ja. Ist, wie es ist.
Wieso doof? Das ist
ja,
total
ist so
normal.
Alt, Entschuldigung, aber ich wollte.
Das ist menschlich.
Ich kann ja nicht sonst. Ich habe ja, wenn du dann losgehst und hast so einen platten Schädel hinten, das ist doch nicht schön.
Ja, aber hast halt einen platten Schädel. Dein platter Schädel ist anderen total egal.
Ja, aber mir vielleicht nicht.
Okay. Und der letzte Song, den du in deiner Playlist auf dem Phone gehört hast?
Der letzte Song, den ich gehört habe.
Du kannst auch nachgucken. Du kannst
einer
nachgucken.
Von, warte mal, Shirley Bassey.
Oh, Shirley Bassey.
Shirley Bassey.
Ganz altes
Where
Zeug.
Where do I begin?
Aha. Wie kamst du auf den?
Weil ich Shirley Bassey gerade ganz toll finde. Ich weiß gar nicht warum, aber ich finde das, guck mal, auch wieder Melancholie. Ich höre ja so gerne so Sachen. Ich habe aber auch, ich höre auch gerne türkische Musik und da habe ich jetzt letztens auch was von Sezen Aksu, auch wieder so einen ganz alten Song. Also ich mag diese ganz alten melancholischen Schinken, finde ich toll.
Ich glaube, dein Unterbewusstsein sagt dir, du musst in einem James-Bond-Film mitspielen.
Oh, das wäre geil.
Bösewichtin in einem James-Bond-Film? Oder lieber Bond-Girl, was?
Bond-Girl.
Ja, klar.
Als XXL-Bond-Girl aus so einem, aus so einem Wasser kommend, in so einem, was denn, in so einem Badeanzug oder was?
Ey, in welchen Zeiten leben wir? In modernen Zeiten,
Hammer. Ja, gut, warte mal.
Der neue Bond.
Ja, der
mit,
neue,
der neue Bond du? Mit neuen Vorlieben.
Oh, so ein Daniel Craig, der sich so in so eine XXL-James-Bond-Girl verliebt. Ich bin dabei, guck mal. Also jetzt mal so ein Gruß. Ich mach's.
Wie sehr hast du dich auch wirklich um Jobs mal bemüht? Hast du gewartet über die Agentur, bis die Jobs zu dir kommen? Oder warst du literally irgendwo mal und hast geklingelt? Und hast
Das ist ja, aber da habe ich den Mut dann nicht dazu gehabt. Ganz interessante Geschichte. Vor Jahren war ich in Hamburg. Ja. Da habe ich gerade mein Abi gemacht, war in Hamburg und stand dann irgendwann plötzlich vor einer, ganz zufällig, guckte nur nach hinten, wo ich dann stand. Denk, Wüstefilmproduktion, Moment, das ist doch die Produktion von Firma von Afratich Acke. Okay. Plötzlich klingelt es bei mir und ich denke so, krass, seine Filme haben dich so gegen die Wand und so weiter. Das hat so viel bei mir ausgelöst. Und ich dachte, klingelst du da jetzt bei Afratich Acke und sagst, okay, ich bin die Meltem. Ich weiß, ich habe kein Demomaterial, aber ich will wirklich Schauspielerin werden. Vielleicht könnte ich ja irgendwie mal mich hier bewerben oder ich würde mich so freuen, wenn ich mal eine Chance bekomme. Und ich stand davor und habe mich nicht getraut.
Oh nein.
Und irgendwann bin ich in Köln und er lebt ja eigentlich in Hamburg, bin in Köln im belgischen Viertel und da sitzt da jemand und isst gerade eine Wurst. So, und das ist dann Fatih Akın. Ich gucke den an und er guckt mich an und sagt, sag mal, du bist doch die Meltem, die gerade hier bei die Rabia Kunas gespielt hat, oder? Ich habe über dich mit Andreas Dresen gesprochen und so weiter. Ich habe über dich und ich gucke und denke so, ja, Fatih. Wie lustig ist das denn?
Hast du ihm erzählt, dass du da warst in Hamburg?
So, ich habe ihm das dann mal erzählt so und er fand das total und ich dachte, guck mal, so schließt sich der Kreis irgendwie. Das war für mich aber ein ganz krasses Gefühl, weil ich mich das damals nicht getraut habe.
Gedreht hast du noch nicht mit ihm?
Nein, noch nicht. Aber wir kennen uns jetzt.
Eben, hatte ich auf der Liste jetzt.
Ja, weiß ich nicht. Aber zumindest kennen wir uns.
Ich fand es schon so schön, wie du ihn jetzt ausgesprochen hast, weil wir Bio-Deutschen sagen nur Fatih Akın. Also Fatih, wenn wir richtig gut sind. Aber dann ist es natürlich Akın. Aber du Akın und das Fatih K. Akın. Und das K wird so richtig hinten gesprochen.
Ja, Akın.
Akın. Akın.
Ja. Das klingt natürlich. Ja, aber er kennt es ja auch, dass er alt. Der ist ja Fatih Akın. In Deutschland ist er das ja. Und der hat immer gesagt: Ja, wo ich jetzt die Preise abhole, bin ich der deutsche Regisseur. Ne? Hat er immer so mit. Ja, jetzt bin ich deutsch. Davor war ich der türkische Regisseur. Jetzt habe ich die Preise, jetzt bin ich deutsch. Hat da immer viel mitgespielt, fand ich lustig.
Super. dann freue ich mich auf die nächste Begegnung.
Ich mich auch.
Oder unseren Islandurlaub.
Und dann kommst du mit anderen. Ja, das machen wir sowieso, Islandurlaub. Und
mit was komme ich dann?
Ja, wahrscheinlich noch mit anderen drei Fisch.
Ach so,
wieder
ja,
mit
klar.
anderen Fischsachen halt. Ne? Ja, so mit anderen drei Begriffen.
Ja.
Wer weiß, was das dann ist.
Ja, also Dirigentenstab.
Zum Beispiel.
Was fällt dir dazu ein?
Dirigentenstab.
Wir haben einen Poster hier an der Wand.
Dass ich immer wieder das Gefühl habe, ich muss diesen Stab mal abgeben und nicht immer versuchen, alles so zu kontrollieren und einfach mal mich treiben lassen. Weil das Leben gibt dir schon so viele Wunder. Du musst einfach auch mit denen, die... Weißt du, ich habe früher, weil du ja gesagt hast, hast du die Fibel... Ich habe immer das Harte, immer den ganz, ganz, ganz schweren Weg gewählt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss spüren, dass ich hart arbeite, mich fast kaputt arbeite, sonst spüre ich mich nicht oder ich habe nichts geleistet. Aber ich glaube mittlerweile, das wäre das auch, was ich so... Manchmal ist der Weg, der ganz offensichtlich ist, die Türen, die gerade öffnen, gar nicht mal so verkehrt. Und du kannst immer deinen Weg dir selber im Kopf ausmalen, auch als Künstler. Aber es gibt immer deine Selbstwahrnehmung und auch die Fremdwahrnehmung. Und manchmal möchte auch das Publikum was anderes oder sieht was anderes. Und wenn du dich dem auch mal hingibst, merkst du, oh krass, okay, das hat auch einen Zauber. Also ich glaube, das ist dieses sich mal einfach treiben lassen und so ein bisschen die Zügel loslassen, wenn du jetzt so gerade sagst, Dirigentenstab. Einfach mal abgeben.
Jawohl. Danke dir für heute.
Ich danke dir.
Und bis die Tage wieder.
Yes.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Kennst du, es gibt Sachen, das kannst du essen, dann wirst du satt, aber dann gibt es anderes Essen, das isst du und dann bist du auch emotional satt.
Mmh. I love it. It's dum, dum,
dum, dum. Fritz. Hallo Habibtis und Habubis und willkommen zu Mesa Stories. Ich bin Sally und in diesem Podcast kochen wir mit dem Herzen.
Bist du auch so ein, ich mach nach Gefühl?
Du musst die perfekte Menge finden, du musst kochen fühlen.
Hier bringen meine Gästinnen ihre Lieblingsrezepte mit und erzählen ihre nicen und bewegenden Stories dahinter.
Das Gericht Fuhl bedeutet für mich Zuhause, Heimat und Mama.
Diese Liebe zur Kultur, alles. Für mich ist das mehr als nur Kartoffeln und Eier.
Zitier das bitte.
Bei Mesa Stories geht's um Schnibbeln, Lachen, Kleckern, Weinen, everything.
Jedes zweite Wort bei der Mutter ist die anderen.
Was die anderen Leute denken würden.
Genau. Habe ich mich von den anderen Leuten abgeschottet.
Ich hatte einmal eine Panikattacke, bin zu meiner Mom und meine Mom so, ja, weil du nicht Fleisch isst.
Oh
so, Mama, ich studiere Medizin, ich
könnte meine Mom sein.
Hör auf dein Herz und koch nach Gefühl mit Mesa Stories.
Ich spüre, das kribbelt in meinen Händen.
Mein Herz läuft über vor Liebe.
Jeden Donnerstag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Rezepte und Fotos von unseren Kochsessions findet ihr übrigens auf unserem Instagram-Channel mesa_stories.